herzlich willkommen zur Folge 691 des Sneakpots. Nach dieser kleinen Intro-Montage gleich sprechen wir über Major Grom. Als der Pestdoktor, das ist Christoph Perner.
Guten Abend.
Und korrupt oder nicht, heute Abend mit dabei als Polizeichef Robert Krüger.
Hallo. Stefan Giesbert hingegen ist unser cholerischer Chef.
Ist das nicht der gleiche? Hallo. Verdammt! Ich habe es gar nicht versucht auf Russisch heute, weil ich weiß, wie schief das immer geht.
Ja, ich auch.
Das kannst du ja, Bob, aber
auch
fehlen
nicht,
da die Grundlagen.
Naja,
aber
also,
aber du hast deutlich mehr Grundlagen als wir.
Ja, das stimmt. Ich habe
alles
in der Schule gehabt.
Null. Was? Wie lange?
Ich überlege gerade, sowas wie 8 Jahre oder so.
Da müsstest du ja so gut können wie ich Latein. Ah, verdammt. Ah, alles klar.
Ja, nee, ich glaube, du kannst. Das nenne ich eine Intro-Montage.
Ich habe Besuch.
Nee, ich glaube, du kannst wahrscheinlich besser Latein als ich Russisch, weil dadurch, dass ich das seit der 11. Klasse so gut wie nicht mehr, nicht nur so gut wie, sondern faktisch nicht mehr verwendet habe, ist das eigentlich alles weg. Also ich kann auch irgendwie Guten Tag noch wiedersehen und das war es dann wahrscheinlich schon.
Ja, ich hab ein Semester Russisch an der Uni, aber ist auch nicht wahnsinnig viel hängen geblieben. Nur so ein Eindruck im Endeffekt.
Genau. Ja. Also es hilft, wenn man kyrillische Schriftzeichen lesen kann. Das geht auch nicht so schnell weg, weil das begegnet stimmt, einem ja hier und da mal immer wieder. Und das hilft natürlich, aber
ja, das stimmt.
Bei der Droge der Wahl zum Beispiel nachher.
Vermutlich.
Dann trinkst du wieder Ruski Standard.
Nicht nur, aber dann
da reden wir dann nachher. Okay.
Bevor wir da hinkommen. Ja. Major Grom, worum ging's?
Ja, es geht um den Major und der muss den Pestdoktor fangen. Das ist in aller Kürze. Nein, das ist ein russischer Actionfilm.
Nee, muss er gar nicht. Soll er eigentlich gar nicht.
Nein, soll er eigentlich gar nicht, genau. Ein russischer Actionfilm, wohl auf einer Comic-Vorlage basierend, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ja, macht auch schon so ein bisschen den Eindruck. Also wir lernen einen etwas eigenwillig agierenden Major der St. Petersburger Polizei, nämlich Igor Grom, kennen. Und der, ja, ganz am Anfang so ein schönes Action-Set-Piece, wo er da irgendwie so ein paar Gangster verfolgt, die im Auto davonfahren. Und er rennt da zu Fuß hinterher. Und ja, dann der obligatorische Auftritt des Polizeichefs, der natürlich total dagegen ist, was er da macht und immer diese Alleingänge und so weiter und so weiter. Das geht alles nicht. Also im Grunde die einmal die Beverly Hills Cop Nummer. Und ja, dann tritt ein neuer Gegenspieler auf, ein neuer Superschurke in der Stadt und wir sehen auch sozusagen, wie der entsteht, aber das weiß unser Major natürlich nicht. Der Pestdoktor, eine Figur, eine Person, die in einem Ganzkörperanzug drinsteckt, der so ein bisschen an Batman erinnert und das wird auch erwähnt und besprochen. Und aber so eine Maske von so einem Pestdoktor hat, also diese komischen Rabenschnabel, vogelartigen Masken, die da damals getragen haben, um sich da nicht anzustecken. Und in dieser Verkleidung tötet der Pestdoktor Leute, die irgendwie die Gesellschaft ungerecht behandeln und da schadlos davonkommen. Also zum Beispiel so Oligarchentypen, die irgendwie, was weiß ich, vor Gericht freigesprochen werden, weil halt die Richter alle irgendwie bestochen sind oder wie auch immer. Und die räumt er dann so ab. Das heißt, er wird relativ schnell bei der Bevölkerung zu einem Held, aber nun trotzdem muss die Polizei ihn jagen und unser Major nimmt es dann halt damit auf, obwohl er das gar nicht soll. Der Chef pfeift ihn zurück, aber er macht trotzdem und so weiter. Und dann wird es halt ein so ein bisschen ein Ermittlungskriminal-Action-Film-Dings mit so ein bisschen, hat so ein Gefühl von Superhelden, aber eigentlich haben die alle keine Superheldenkräfte. Das ist so ein bisschen wie Batman, die haben nur Geräte dabei, die sie so ein bisschen superheldig machen, aber können eigentlich sonst nichts Übernatürliches.
Ja. Können sonst nichts. Ja. Das ist auch eine schöne Charakterisierung.
Das ging ja noch weiter.
Aber da sprichst du natürlich eine wichtige Analogie an mit Batman, was ich finde unheimlich spannend ist. Denn eigentlich ist ja das Äquivalent zu Batman ist ja der Pestdoktor, der ja hier der Bösewicht ist, der ja eigentlich ein Superheld ist. Der sieht sich ja auch als Superheld, gell? Also, als Batman eben, als jemand, der die Justiz wieder gerade rückt, der eben Gerechtigkeit bringt und nicht nur Recht. Was im amerikanischen Kino oder eben bei DC oder auch bei Marvel der Held wäre. Und klar, der übertreibt es hier ziemlich, also eskaliert ja ziemlich, was seinen Bodycount angeht. Aber also ich finde das schon spannend, weil es ist ja im Endeffekt ist das ja eine Basis antifaschistischer Aussage, die eben Marvel oder DC genau nicht machen. Die man eigentlich vermissen müsste in den meisten Action- oder Superheldenfilmen, man aber in der Regel nicht vermisst, weil man es nicht durchdenkt. Aber, also, oder? Oder bin ja, ich da schief gewickelt?
Also am Anfang war ich auch noch so, dass ich dachte, naja, eigentlich ist der ja sozusagen, genau wie du sagst, so eine gewisse Analogie zu Batman, die er auch selber herstellt. Er redet ja selbst in dem Film darüber, jetzt sehe ich aus wie Batman, wird ja, glaube ich, so wortwörtlich gesagt. Aber schon seine zweite Tat, wie du sagst, übertreibt er dann, wo er eben nicht das macht, was Batman macht, sondern nur den Schurken sozusagen zur Rechenschaft ziehen, sondern eben da auch die Familie von dem Schurken zum Beispiel mit reinziehen, in dem einen Fall. Und damit sind die Sympathien dann eigentlich wieder weg. Also zumindest ging mir
das so. Ja, das ist ganz klar, dass die Sympathien hier weg sind. Aber was ich finde ist, die Sympathien müssten bei Batman auch weg sein. Weil nur weil Batman nicht diese Menge von Leuten umbringt und nicht so brutal vorgeht, heißt es ja nicht, dass er nicht auch selbstherrlich an allen Systemen des Staates vorbei agiert und einfach sagt, ich bin ab jetzt die Exekutive und die Judikative und setze mich über alles hinweg und richte einfach. Ja, das ist ja eigentlich schlecht, das ist ja grob faschistisch, das ist ja so, wie wir es nicht haben wollen eigentlich. Und hier wird im Endeffekt gezeigt, wie das dann eben im Exzess, ziemlich schnell im Exzess, seinen Weg nehmen kann. Was bei Batman halt in der Regel nicht tut, aber
Batman wird dann halt quasi als der Gute angelegt, der vielleicht dann mal
der sowas nicht macht.
Genau, die wirklich Bösen in einem Zweikampf eliminiert, wenn es um du oder ich geht. Aber liefert der es nicht sonst auch ab irgendwie bei der Polizei so gefesselt und oder waren das nur diese Comics aus den
80er? In den Comics hat er das in den 60er Jahre Fernsehcomic-Filme hat er das immer gemacht, ja.
Aber wenn man sich die Avengers-Filme anschaut, da spielen ja die Ordnungsmacht keine Rolle mehr. Also das ist ja, die führen Krieg auf der Erde, die Erde ist Kulisse, und sie sind halt die Guten und sie müssen irgendwelche Bösen in Schach halten. Aber also das ist halt hart antidemokratisch.
Total. Ja, ja. Wobei es natürlich in diesen Comics auch immer so ein Element hat von die Schurken sind auch mit irgendwelchen Superkräften ausgestattet und der Polizei ohnehin überlegen. Und bei Marvel ja noch viel mehr. Die Schurken sind irgendwelche
Götter oder und der Zweck heiligt die Mittel. Das macht es nicht besser. Das
ist einfach der Zweck heiligt die Mittel. Aber die zumindest bei Marvel habe ich immer das Gefühl, die Menschheit möchte im Grunde sogar, also da würde sich nicht dagegen stellen, zu sagen, hier, Herr Iron Man, bitte lösen Sie dieses Problem. Weil wir kriegen es sowieso nicht hin. Ich meine, der gemeine New Yorker Polizist kann nicht mit Loki kämpfen. Das geht halt nicht.
Ja, ja, schon. Aber nur weil sich die Menschen einen starken Führer wünschen, heißt das nicht, dass es erstrebenswert ist, einen starken Führer zu haben.
Nein, ich meine nicht einen starken Führer, aber in dem Fall einen starken Soldaten, der
naja, doch, das ist aber doch das. Also gerade Iron Man ist doch ein starker Führer. Der ist doch nicht nur ein Soldat. Also
okay, kann man wahrscheinlich lange drüber diskutieren, aber
auch bei Batman.
Bei Batman sehe ich das schon, wenn da halt irgendwie, haben die eigentlich bei Batman die Leute Superkräfte? Nee, der Joker hat keine. Bane hat eigentlich auch keine, gell?
Doch, die haben aber zum Teil, Poison Ivy hat, glaube ich, welche. Und hier der Arnold Schwarzenegger doch auch, oder? Mr. Ice.
Das kann
auch nur eine Maschine sein, ja. Weiß ich jetzt nicht genau.
Ich hab das auch nicht mehr so präsent.
Ja. Aber also Batman ist ja im Endeffekt einfach jemand, der viel zu viel Geld hat und deswegen das Recht in die eigene Hand nimmt. Tony Stark auch, ja klar. Und inwieweit sowas ein Held ist, ja, das wird bei Marvel nicht so stark.
Gut, aber dann im Superman.
Wird hier halt schon, gell?
Ja.
Ja, Superman ist halt ein echter Superheld. Also er ist halt, hat halt wirklich Kräfte. Obwohl hier ist ja auch eine Szene drin, wo ich dachte, hat er Kräfte? So relativ am Anfang, wo der so schnell reagiert. Weißt du, welche Szene ich meine? Da wirft der Igor irgendwas nach ihm und er fängt das irgendwie total schnell.
Ja, so ein Stein, den er rückwärts aus der Luft fängt. Das war auch seltsam. Komisch. Ja.
Das hat nicht ganz zum ganzen Rest gepasst irgendwie.
Ja, und dann es gibt auch eine so eine Stelle, wo, oder zwei so Stellen oder mehrere, noch vielleicht sogar drei, wo der unser Major, unsere Hauptfigur, Polizeimensch, immer so es wird so inszeniert. Am Anfang denkt man, er könnte in der Zeit zurückspringen und irgendwas nochmal machen. Dann wird es eher so dargestellt, als ob er irgendwie in seinem Kopf so in mehrere Möglichkeiten der...
Das war super. Wo er dann immer so...
Er berechnet quasi voraus, wie das so ablaufen würde, wenn er jetzt Folgendes macht und dann geht es immer schief und dann so, oh nee, okay, was anderes und dann...
Dumai, also nochmal überlegen.
Ja.
Sehr gut, ja.
Und dann... Da weiß man auch nicht, ist das nur so inszeniert oder hat er da
irgendwie... Ja, nee, es war einfach in seinem Kopf. So hat er es durchgespielt, wie das läuft und irgendwie keine gute Idee, macht das anders. Ja, es war im Endeffekt, war das ja eine Inszenierung, einfach eine filmische Inszenierung.
Die einfach am Anfang war sehr cool. Also das bringt mich zu meinem Lieblingspunkt. In dem ganzen Film, es waren einfach so viele coole Ideen, es sah so geil aus.
Diese
Montage zwischendrin, wo immer diese ganze Szene kippt und er dann von unten in die nächste Szene reingeht, dann dreht die sich wieder und kippt wieder.
Die war super.
Das war so krass.
Diese Ermittlungen, gell?
Dann geht Leute er da befragt. Und dann macht er das und dann geht er hier. Boah, das war so gut montiert. Und das ist eben auch diese Szene mit dem, er überlegt sich was. Es wird halt erstmal gezeigt bis zum Ende. Beim ersten Mal wird es ja richtig lang gezeigt.
Bis er in seinem Sarg wieder aufwacht.
Ja, so nicht, warte. Nochmal. Ich war im ersten Moment so, dann war das doch nicht der Major. Habe ich wieder irgendwas verpennt? War er doch. So, gut.
Ja, gut.
Ich habe mir aufgeschrieben, Look, toll, toll, toll. Es ist einfach, es sieht so cool aus.
Ja.
Aber es hat schon, so von dem, was so gesprochen wird, merkt man da, dass das ein anderer Kulturkreis ist, der hier noch so ein bisschen mehr den Macho-Polizisten inszeniert, wie man das in Amerika oder in Europa nicht mehr machen würde. Auch so manchmal, wenn er wie soll ich sagen, motivierende oder inspirationale Ansprachen hält oder so, die sind so...
Sagt er nicht zu irgendeinem auch, du bist ein richtiger Mann oder sowas, sagt er,
glaube ich. Ja, sowas auch, genau, solche Mann-Frau-Sachen und dann aber auch diese pathetischen Dings und der harte Polizist und so, also da sind schon so ein paar Tropes drin, die hatten wir in den 80ern.
Total.
Im amerikanischen Kino auch und die würdest du heute so nicht mehr machen, aber die Russen machen sie halt noch so.
Ja, und ich meine, das, was ich vorhin genannt habe, ich habe das auch die ganze Zeit sehr kritisch beäugt. Ich habe gedacht, mal gucken, wie russisch das wird, weil wir wollen niemanden, der das Recht in die eigene Hand nimmt, ja, kann man so deuten, wie ich das vorhin gemacht habe, aber kann man natürlich auch so deuten, der Staat hat die einzige Gewalt und egal, inwieweit er richtig handelt und dem haben wir uns unterzuordnen, was wolle, ja, kann man ja auch so irgendwie deuten, also so unangenehm russisch, aber ich finde, da hat er ganz gut die Kurve gekriegt, eben auch, weil er genau das korrupte System ja kritisiert oder anprangert oder als Wiege dieses Neofaschismus im Endeffekt darstellt, und der Major Grumm bekämpft das halt, weil er halt weil er an Recht und Ordnung denkt, aber eben nicht im Sinne eines Law and Order Putin-Staates. Ich hatte da immer Angst, dass das irgendwie so in dieser Art russisch wird, aber wurde es nicht. Also ich fand es ziemlich ausgewogen, was so diese Bewertung angeht von Law and Order.
Ich fand es schon fast Putin-kritisch.
Ja, es wurde ein bisschen, auch so eine Messaging-Plattform, die selbst der Staat nicht abhören kann und dann gibt so eine Szene, wo der Polizist dann zu diesem Messaging-Menschen sagt, warum würden sie sowas bauen, was man nicht abhören kann und so. Naja, weil ich kann so irgendwie, ich weiß nicht genau, was er antwortet, aber.
Ja, der Grom war das doch sogar, oder?
Ja, der Grom fragt dann den Messaging-Menschen, was da.
Ist das nicht ziemlich blöd, sowas zu bauen, was man nicht abhören kann? Ja,
genau. Und ja, das ist natürlich auch in dem Sinne staatskritisch, weil die Russen haben da auch so eine Firewall und so ein großes staatliche Firewall und Überwachungsdingsbums-Schnittstellen ohne Ende.
Klar, aber ja. Obwohl das hat natürlich, diese Dings wurde dann ja auch wieder in ein kritisches Licht gestellt, dadurch, dass der Pestdoktor die auch genutzt hat, gell, oder nutzen konnte. Also es war so, wo ich dachte, kriegt bitte die Kurve. Nicht, dass ihr jetzt sagt so, ja, freies Internet ist scheiße, weil das Pestdoktoren hervorbringt. Aber das haben sie nicht gemacht, also.
Nee, aber, und sie stellen ja sozusagen da wird irgendwann einmal gesagt, hier mit diesem Ding, da könnt ihr sogar auf die Webseiten zugreifen und auf die euch der Staat nicht zugreifen lassen will und alle jubeln und so. Also so eine Szene würdest du ja jetzt auch nicht unbedingt erwarten, wenn da der russische Zensor dran gewesen wäre. Ist wahrscheinlich, haben wir die Auslandsschnittfassung gesehen. Keine Ahnung.
Wie ist das da? Gibt's da so krasse Zensur? Ich kenne mich da gar nicht so aus.
Ich glaube, es hat nicht diese China-Ausmaße, aber es ist so an der Kante. Also die überwachen schon relativ viel das Internet. Ich glaube, es ist nicht so wahnsinnig beschränkt, aber also es gibt eine.
Nee, ich meine jetzt die Filme. Die Filme.
Ach so, die Filme.
Also du hast so locker gesagt, vielleicht haben wir die Auslandsschnittfassung gesehen. Ja, das kann ja durchaus sein. Also wie würde man so einen Film auf Russland, also wie würde man das ganze Thema dann nicht kritisch machen. Das geht ja kaum.
Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Muss nur ein paar Stellen anders vertonen, also ginge schon. Aber habe ich keine Informationen zu, weiß ich nicht.
Weil, also ich finde, man kann den Film ja schon auch in der russischen Law and Order Philosophie lesen, wenn man will. Ne? Also da muss man halt ein paar Sachen so ein bisschen ausblenden innerlich. Aber grundsätzlich geht das ja schon. Ich meine, es geht darum, dass nur der Staat ein Monopol auf Gewalt hat. Und so möchte gern Pestdoktoren werden halt eingestampft. Also kann man schon auch so lesen, wenn man will.
Und die große Demo in den Straßen beruhigt sich dann nahezu instant wieder.
Genau.
Alle sind wieder cool miteinander.
Wir brauchen nur einen kernigen Major, der regelt das schon. Klar, kann man auch so lesen.
Und Kebab-Verkäufer.
Richtig. Und so ein paar albanische Schlägertypen aus dem Boxclub.
Und so eine heiße Journalistin.
Oh ja. So eine Internet-, so eine YouTuberin.
Du hast immer noch nicht über die Frauen gesprochen, Christoph. Was ist los?
Ja, ich war ein bisschen enttäuscht über die Love Story, die ja angedeutet wird, aber also mir war es dann doch ein bisschen zu sehr nur angedeutet. Also ich finde, also ein bisschen mehr hätte da schon gehen können, oder? Das war ja schon fast Screwball-Komödienmäßig 60er Jahre. Also viel mehr lief da ja nicht.
Ja.
Aber gut, es hatte auch seinen Charme. Also ich musste am Ende ein bisschen schmunzeln. Aber naja, es entspricht nicht mehr heutigen Sehgewohnheiten natürlich.
Ja, es wirkte so, als wollten, aber irgendwie, oder es ist gerade so weggeschnitten worden. Aber warum
haben sie dann nicht am Schluss ja küssen und dann küssen sie sich nicht. Also es war schon komisch. Aber ja, ich fand es sympathisch. Also es
für Deutschland steht jetzt hier keine Certification, aber in Russland hat er eine 12 plus, in Indien 13, Norwegen 12, Spanien 12, United States TV 14. Also vielleicht war das Absicht, dass sie das dass das kinderkompatibel bleiben sollte.
Ja, aber küssen.
Also, könnte ich doch küssen.
Ja, küssen wäre schon gegangen, aber du hättest jetzt natürlich da mehr reinmachen können.
Der ist Zero Sex on Nudity in
this movie.
Es muss ja nicht die Fortsetzung von Christophs Porn Session sein. Nee, das hast du auch lange nicht mehr gemacht.
Pornofilm
auf Netflix.
Ja, hast du recht.
Oder wartest du auf den Jingle?
Auf den Jingle? Ach so, ja, genau. Ich warte auf einen. Oh Gott. Da habe ich Angst vor. Ein Porno-Jingle bei uns. Ja. was anderes. Habt ihr die deutsche Fassung durchgehalten oder habt ihr auf Russisch umgeschaltet?
Nee, ich habe es auf Deutsch geguckt.
Ich habe es auch auf Deutsch geguckt. Das war mir zu anstrengend. Ja.
Also ich fand es zu anstrengend auf Deutsch. Ich fand es unerträglich. Es war so uninspiriert, die deutschen Stimmen. Also konnte ich nicht ertragen. Obwohl ich kein Russisch spreche, habe ich es auf Russisch geschaut mit Untertiteln. Ich fand es furchtbar, die Synchronisierung.
Vielleicht fand ich deshalb manche Sachen so pathetisch und schlimm. Es kann auch durchaus davon gespeichert sein.
Kann sein, ja.
Es hat mich am Anfang, hat es mich auch ein bisschen gestört, aber ich hatte irgendwie das für mich so abgespeichert als, nee, mein Russisch ist dafür bei weitem nicht gut genug. Und wenn ich dann nur lesen muss die ganze Zeit, dann gibt mir das nichts. Dann mache ich es auf Deutsch. Insofern hatte ich das abgespeichert als, ich habe keine Wahl, ich muss da jetzt durch.
Ich fand, für die Atmo war es auch ganz gut. Es war halt sehr russisch. Also auch diese Stadt, diese wunderschöne Stadt.
Auch das ist, ich kann mich nur wiederholen, es sah so gut aus.
Ich dachte die ganze Zeit, nach St. Petersburg müsste man
mal. Ja, genau so. Hoffentlich ist es nicht eine Fantasiestadt. Schön. Weil am Anfang war es irgendwie nicht so klar, was es ist, wo es ist. Ja. Also für mich jedenfalls.
Ja, aber St. Petersburg sieht halt nach Kulisse aus. Also das
Genau. Stimmt
schon. Warum werden nicht mehr Filme dort gedreht?
Ja, genau. Warum ist, also ich hatte Angst, dass es halt sowas wie Gotham ist oder sowas. So.
Statt, ja.
Die gibt's nicht in echt. Aber als es dann echt war, fand ich schon sehr gut.
Ja, war echt toll.
Gut. Also.
Ja, wollen wir doch Punkte dahinter machen?
Wollte gerade sagen, waren wir doch insgesamt irgendwie eher angetan, wenn ich das so richtig höre.
Ja, also ich war sehr angetan.
Dann gib doch mal Punkte.
Ich weiß kaum, was ich kritisieren soll. Ich fand den super rund. Ich sah toll aus. Er war ziemlich lang, aber es wurde auch viel erzählt. Ich fand es von der Aussage, wie ich es vorhin schon gesagt habe, also gerade gegenüber Marvel und DC, das Ausgewogene, was ich eigentlich sehen will in Superheldenfilmen und was ich so gut wie nie sehe. Ich weiß schwer, was ich da kritisieren soll. Also ich gebe dem 9 bis 9,5.
Da kann ich mich nicht anschließen. ich fand den von der Story her schon so ein bisschen vorhersehbar. Wie gesagt, von der Action her gut gemacht. Ziemlich unblutig für einen Comic-Action-Film auch. Also auch da die 12 gerechtfertigt. Gespielt von den Schauspielern schwer zu beurteilen, weil ich es wie gesagt auf Deutsch geguckt habe, da übernimmt ja doch im Wesentlichen die Synchro dann den Eindruck. Vom Skript her hier und da so, ja, mit den Dialogen und auch alles so ein bisschen konventionell, sage ich mal, der Bösewicht und wie das dann alles so zusammenfällt. Insofern hat Spaß gemacht, definitiv. Habe ich gerne angeguckt, aber 9 Punkte, da sind wir weit weg von. Also für mich, ich bin da bei 6, würde ich mal sagen.
Wow. 6? Okay,
krass. Ich habe eine Frage noch, und zwar mehr an dich, Bob, denn Stefan wird es mir nicht beantworten können. Der Polizeichef, war das der gleiche wie der, wo er abends manchmal zum Essen ist? Der ja, irgendwie klar will, dass er weniger arbeitet und sich eine Frau sucht? Ja. Schon, gell? Die sahen sich sehr ähnlich. Weil
so geht's mir in jedem Film.
Aber das hat doch überhaupt nicht dazu gepasst, wie der im Büro mit dem umgegangen ist, oder?
Ja, im Büro haben sie sich gesehen und privat haben sie sich
geduzt. Als wären es zwei völlig verschiedene Personen.
Ja, war ja quasi auch. Die haben ja im Büro was gespielt. Also die kannten sich privat. Ja. Ich weiß nicht, ob der irgendwie, da bestand irgendeine Beziehung. Die habe ich auch nicht so 100% durchschaut irgendwie.
Ich glaube, sein Vater oder so.
Vater war Best Buddy mit dem Polizeichef oder so.
Ja, genau. Das war, glaube ich, sein Partner gewesen oder so.
Irgendwie sowas, genau. Und deshalb hat er ja auch die Kündigung nie angenommen.
Ja. Das fand ich total schräg. Ja. Okay, da hatte ich also, ja, habe ich mich nicht vertan. Stefan, wie viele Punkte gibst du?
Ich bin ganz eindeutig auf deiner Seite. Ich gehe 8,5 Punkte. Mir hat das so viel Spaß gemacht. Ich fand ihn richtig gut. 8,5 bis 9, also total geil. Richtig Spaß gemacht. Und ich habe ihn in einem Rutsch geguckt. Also.
Oh.
Wuhu. Ich auch.
Sehr unüblich, dass der Präsentator mit Abstand am wenigsten Punkte gibt. Das ist nicht so häufig.
Ja, mit Abstand kommt es. Ich liege 2 Punkte unterm Stefan.
Du gibst 6 und wir geben über 8,5. Also.
Ja, okay. Ja,
die Skala ist bei uns ja nicht linear. Das ist ja gefühlt
gefühlt sind das
quadratlogarithmisch irgendwie.
Ja, klar, absolut.
Ja, ist stimmt. Also der Präsentator selber hat ja genauso wenig Ahnung. Der hat halt nur irgendwie den Trailer das vom Cover ausgesucht.
Ja, aber ist doch schön. Also ist ja eben so. Nee, warum muss ich meinen Film gut finden?
Ich bin ja als Präsentator bin ich immer dann zufrieden, wenn ihr dem irgendwas abgewinnen konntet, wenn ich nicht totalen Trash ausgesucht habe. Wie ich das dann selber fand, finde ich dabei fast nebensächlich.
So wie ich diesen rassistischen indischen Film. Obwohl, dem konnten wir was abgewinnen, aber halt nichts Positives.
Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich fühle mich dann immer so ein bisschen schlecht, wenn ich den ausgesucht hätte, in deinem Fall.
Über zwei Stunden.
Ja, so zwei Stunden völliger Langeweile Scheiß. Dann fühle ich mich immer irgendwie damit schlecht, weil ich das Gefühl habe, ich habe ja auch eure Zeit damit verschwendet. Nicht nur meine. Genau. Und das fühlt sich dann immer schlecht an, wenn ich dann höre, dass ihr irgendwie 8,5, 9 Punkte oder sowas gebt, dann weiß ich, dass ich eure Zeit nicht verschwendet habe und dann ist es egal, ob ich dann nur sehe, ich habe ja auch Spaß gehabt, so ist es ja nicht.
Ja, und bei diesem Film ist ja noch, kommt noch dazu, wenn du ihn nicht vorgeschlagen hättest, dann hätte ich ihn heute vorgeschlagen. Also von daher, den hätten wir eh gesehen.
Ah, siehst du.
Ich hatte ihn ja für letzte Woche schon fast auf der Zettel, so.
Ja, manchmal haben wir dann doch Filme. Ich bin gespannt, den Film, den ich heute vorschlage, ob ihr den auch auf dem Zettel habt. Könnt es mir fast vorstellen. Das ist nämlich eher euer Genre. Aber dazu kommen wir später. Jetzt haben wir erstmal ein anderes Thema, würde ich sagen.
Genau, es ist Zeit für die Droge der Wahl.
Mhm.
Na dann, Gentlemen, was gibt's?
Ich trinke ein Corona.
Echt? Gibt's einen Cocktail, der so heißt, oder hast du wirklich ein mexikanisches Bier?
Nein, ich habe einen russischen Cocktail, der Corona heißt. Ist mir aber vorhin erst aufgefallen. Ich habe nämlich gedacht, ich muss jetzt natürlich russischen Wodka trinken. Habe mir erstmal hier zwei Flaschen Ruski Standard hingestellt, nämlich Platinum und Gold. Gold hat irgendeine Beimengung. Ich hatte eigentlich Lust auf so einen Birkenwodka, aber ich habe festgestellt, ich habe keinen. Muss ich mal kaufen. Und dieser Goldwodka, da ist irgendwas mit drin. Ich glaube Ginseng oder so. Und dann noch Platinum, also die etwas höhere Marke von Ruski Standard. Und dann ist mein Blick auf einen anderen Wodka gefallen in meiner Bar, wo auf Kyrillisch Corona draufsteht. Wo ich mir dachte, das ist ja passend. Nehme ich den auch mal mit.
Jetzt trinkst du 3 Shots Wodka.
Jetzt werde ich gleich 3 Shots. Ich habe heute fast nicht gefrühstückt und nur wenig Mittag eigentlich gar nicht gegessen, aber zum Abend auch ziemlich kalorienarm. Ich kann also heute, was die Kalorien-App angeht, es ordentlich sausen lassen.
Ach du, und auch Kalorien-Wodka.
Und was die Ernährung angeht, das mangelnde Gegengewicht sozusagen, kannst du es auch ordentlich wirken lassen.
Ja, genau, super. Perfekt.
So. Das ist ja schön.
Bei mir gibt's Folgendes. Ein Backbone-Splitter aus Aschaffenburg mal wieder.
Stockstadt.
Mag sein. Auf dem Label steht, glaube ich, irgendwo Aschaffenburg, aber egal. Und ich habe hier noch eine Flasche Wermut stehen, wo ich noch so ein bisschen Wermut kalt trinken werde auf Eis, wenn das Bier leer ist.
Ach so, bitte nicht gemischt.
Ist das dann so ein kleines Herrengedeck für kleine Herren, oder?
Nee, das war einfach nur... weil ich habe das jetzt die letzten Tage öfter mal so gemacht, wenn ich abends dann noch so auf dem Sofa saß und dachte, ich könnte jetzt noch was trinken, aber ich hatte keine Lust, irgendwas Großes zu mixen und auch keine Lust, irgendwie eine Flasche Wein auch extra dafür aufzumachen, weil, meine Frau schon auf dem Weg ins Bett war oder so. Und der Wermut ist ja eh offen und da so ein Eiswürfelchen rein bei der Hitze jetzt.
Das ist super, das habe ich jetzt auch mit diesem Riesling-Wermut ein paar Mal gemacht, den ich vor ein paar Sendungen mal besprochen hatte.
Wo wir angekündigt hatten, dass wir noch vorbeikommen wollten und den probieren. Stefan, ich komme nächste Woche, okay?
Ja, komm vorbei. Verlängerte Mittagspause.
Ja, das wird dann eine sehr lange Mittagspause. Was gibt's bei dir jetzt?
Ich habe auch Wodka, also fast Wodka. Der ist ein bisschen infusioniert. ein britischer Wodka. Und
britischer?
Ja, mit Wacholder und so infusioniert.
Okay, verstehe.
Und schütte ein bisschen Limejuice dazu. Also im Moment werde ich das leider nicht trinken, weil ich beide Hände am Kind sozusagen habe, damit hier nicht Zusatzgeräusche kommen. Nachher irgendwann, vermutlich, vielleicht, hoffentlich. Ich habe das habe ich euch gar nicht erzählt, vor 2 oder 3 Wochen habe ich sie doch auch irgendwann mal von oben geholt und hatte mir gerade einen B&B eingegossen. Und den habe ich dann am nächsten Tag zum Frühstück gefunden, weil ich das Licht ausgemacht habe, damit ich schlafen kann, damit es dunkel ist. Ja, und dann habe ich den Drink nicht mehr gesehen und ja, dann hatte ich ihn da zum Frühstück stehen.
Ich bin ja einmal hier, ich podcaste ja immer im Dunkeln und ich weiß nicht, das war glaube ich auch in der Sendung, wo meine Frau reinkam und mich angetippt hat, was für mich vollkommen aus der absoluten Darkness kam und ich so mich so erschreckt habe. Und es ist mir gestern wieder passiert. Ich habe hier Nachtschicht programmieren eingelegt und saß hier am Rechner, dann war ich irgendwann fertig und
das war der Grund, weswegen wir erst so spät kommen, liebe Hörer. So hängt der Bob sich im Moment rein in die Arbeit.
Ja, es war furchtbar. Und dann habe ich hier noch gesessen, nachdem ich dann fertig war, habe ich alles runtergefahren, den Rechner ausgemacht und habe auf dem iPad noch zwei von diesen Nonogramm-Dingern, die ich ja auch mal empfohlen habe, um meinen Geist wieder etwas zu beruhigen, gelöst. Und während ich da so mit dem Kopf über dem iPad hänge, Kopfhörer auf den Ohren, Podcast dabei gehört, um mich so ein bisschen zu entspannen nach der Arbeit, war irgendwie 1 Uhr irgendwas nachts, kommt meine Frau reingelaufen und macht wieder genau das gleiche, tippt mich an oder kommt so von der Seite. Und ich hatte halt wirklich die großen Studio-Kopfhörer, die ich zum Podcasten auch benutze, auf den Ohren. Das heißt, ich habe die nicht gehört und ich habe sie auch nicht gesehen, weil ich halt in einem völlig dunklen Raum in ein helles iPad reingeguckt habe. Da nimmst du ja nichts wahr von dem dunklen Raum um dich rum. Und danach hatte ich einen Puls. Meine Fresse, ich bin fast senkrecht gestanden auf
dem Studio. Warum macht ihr nicht einfach das Licht an? So
plack. Oder ja, das ist eine gute Frage. Wenn
Schlag's dir mal vor.
Ich habe jetzt mir wieder angewöhnt.
Warum podcastest du nicht einfach bei Licht?
Weil er nackt schon mal podcastet.
Nee, schon mal allein, weil ich hier das Fenster sperrgewalt offen stehen habe und dann kommen die ganzen Biester hier rein. Das ist schon mal Punkt 1. Und zweitens, ich bin so ein Typ, ich sitze gerne im Dunkeln. Also mache ich schon immer.
Ich sitze gerne im Hellen.
Ja. Ich auch. Ich mache auch immer in der Küche erstmal bei der Dunstabzugshaube das Licht an, wenn ich kochen gehe. Das ist das Erste, was ich mache, egal ja, genau, wo ich in der Küche genau bin. Es muss erstmal hell sein.
Genau, wenn ich koche, allein schon, dass man sieht, dass da gekocht wird.
So, ja, beim Kochen mache ich auch das Licht an. Also das Dunkel bezieht sich bei mir so auf Sachen, die so Medienkonsum oder Computer. Also wenn ich programmiere, sitze ich im Dunkeln. Wenn ich Podcast schneide, sitze ich im Dunkeln. Wenn ich was spiele, sitze ich im Dunkeln. Wenn ich Filme gucke, sitze ich im Dunkeln. Aber wenn ich koche oder aufräume oder irgendwas tue, wo ich was, dann mache ich natürlich auch das Licht an, klar.
Nee, nicht natürlich. Meine Frau macht das auch im Dunkeln. Finde ich absurd. Aber die Geschichte habe ich ja schon mal erzählt.
Mit mal mit deiner Frau austauschen. Wir sind offensichtlich Dunkelkinder.
Von der Küchenbeleuchtung, oder? Habe ich das schon erzählt, ja, oder?
Ich weiß gerade nicht.
Meine Frau, also mache ich mir ja mit so lustig, dass meine Frau eben in der Küche auch nie das Licht anmacht und dann eben wirklich in Dämmerung schneidet. So, man kann kaum noch was sehen, aber sie schnibbelt irgendwas und kocht irgendwas. Und weil sie halt irgendwie im Halbdämmerigen anfängt und dann halt nicht das Licht anmacht, gell, und dann eben im Dunkeln weiterkocht. Und ich habe immer gesagt, ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass sie früher auf einem klingonischen Bird of Prey gedient hat und deswegen gerne im Dunkeln arbeitet. Und dass ich hier irgendwann da rote Beleuchtung hinmache. Und das habe ich dann irgendwann gemacht mit so einer LED-Leiste hinterm Balken und habe dann irgendwann, als sie wieder mal im Dunkeln gekocht hat, diese LED-Leiste angemacht und seitdem hat sie rotes Licht in der Küche, aber eben auch so ganz schummrig, wie auf einem klingonischen Bird of Prey eben.
Kannst du da jetzt noch irgendwie so, wenn man das einschaltet, dass dann irgendwie so ein klingonisches Red Alert-Geräusch kommt oder so?
Nee.
Kannst du das wenigstens fernsteuern, dass wenn du irgendwo sitzt und denkst, ach, ist wieder alles dunkel, so da ihr, ja,
klar,
ihr die Beleuchtung. Meinst du
richtig fernsteuern? Nee, das hat so eine Fernsteuerung, so ein Drücker.
Ja gut, aber ein Schalter.
Genau, ein Schalter, den natürlich auch meine Kinder missbrauchen und dann irgendwie lila Lauflichter und irgendwas Blinkendes machen, aber ich mache immer rot-klingonisch. Ich bräuchte noch so eine Nebelmaschine, das würde es noch verbessern, so. Trockenheit.
Ich werde nachher noch schnell einen Shortcut auf meinem Handy programmieren, dass ich zu Siri Red Alert sagen kann und dass es dann das Wohnzimmer rot macht. Du hast mich da gerade auf eine Idee gebracht.
Ja, das klingt gut.
Ich hatte neulich, vor allen Dingen, wenn du auf der Arbeit bist.
Ja, ich hatte neulich, ich habe irgendwann mal in unserem Smart Home sowas programmiert, dass wenn hier Bewegung von einem Bewegungsmelder festgestellt wird und wir sind aber alle nicht zu Hause, also sprich die Handys sind weg und der Roboter fährt auch nicht gerade in der Gegend rum, also die Bewegung ist irgendwie nicht erlaubt sozusagen, dann kriege ich eine Nachricht auf mein Handy und es passieren auch Dinge mit den Lampen um den Einbrecher zu erschrecken oder so, keine Ahnung. Eine richtige Alarmanlage habe ich halt nicht, aber ich wollte halt mal was basteln, habe das so in mein Smart Home einprogrammiert. Und neulich war für ein paar Tage die Schwiegermutter hier. Und deren Handy ist nicht Teil dieser Programmierung, weil die ist im Gastnetzwerk. Das hatte ich nicht bedacht. Und dann haben wir die Chance genutzt, abends, als die Kinder im Bett waren, sie zu fragen, ob sie mal so quasi, die Kinder haben ja schon geschlafen, aber ob sie dann so ein bisschen auf die Kids aufpasst, falls eins davon wach wird und wir können mal zu zweit ausgehen. Dann haben wir das gemacht und einige Stunden später oder so ist sie dann wohl irgendwann mal durch den Flur gelaufen. Jedenfalls hat mein Handy nicht mehr stillgestanden. Und als ich wieder zurückkam, hat sie gesagt, also und dann hat hier alles geblinkt und dann war es rot und ich weiß auch nicht. Und ich saß da irgendwo in so einem Weingasthaus irgendwo in der Innenstadt und habe ständig von meinem Handy irgendwie die Lampen wieder von der Farbe wegstellen, das Blinken ausmachen.
Schnell alles wieder ganz machen.
Ja, irgendwann habe ich mich in Smart Home Ding eingeloggt und habe einfach den ganzen I.O. Broker komplett runtergefahren. Ich dachte, ich krieg das jetzt nicht schnell genug aus, ohne meinen schönen Ausgehabend, der ja doch selten geworden ist mit zwei Kindern, kaputt zu machen, einmal schnell per SSH auf den I.O. Broker auf den Raspberry einloggen und das Ding runterfahren. Und dann war Ruhe. Aber erklär das mal deiner Schwiegermutter, was da passiert ist. Das ist gar nicht so einfach.
Ich hab da so ein, ach vergiss es, Fehlfunktion von der Alarmanlage.
Genau.
Ihr habt eine Alarmanlage? Ja, sowas ähnliches.
Genau.
Ich hab dich überwacht, ich weiß genau, wann du durch den Flur gelaufen bist. Soll ich den Kundendienst anrufen? Nein, ist gut, der ist da. Er sitzt hier auf dem Sofa, neben dir.
Genau. Ja, also Note to Self, Gästenetzwerk auch mit einbeziehen, gucken, ob dort Handys angemeldet sind. Ja. Wie sind wir jetzt da hingekommen?
Das ist schön, wir hatten auch mal hier Besuch.
Ja,
genau, als die zweite auf die Welt kam, sind wir weggefahren und sind natürlich auch beide Handys weg. Und dann hat der Roboter den Befehl, so jetzt machen wir hier sauber. Hm. Und mein Tante sagt, euer Saugroboter ist losgefahren, gerade als ihr weg wart. Wieso ist das denn? Ja, das ist, weil wir weg waren. Und dann kann er ja in Ruhe sagen, aber ich war doch da. Ja, der kennt dich nicht.
Der tut dir nichts.
Sowas wollte ich auch mal programmieren, aber seit wir ein bis zwei Kinder haben, die einfach Wohnungen verwüsten, würde das ja bedeuten, dass man jedes Mal aufräumen muss.
Das ist ätzend.
Roboter.
Jeden Tag, wenn ich nach Hause komme, sehe ich den Roboter, der wieder irgendwas gefressen hat. Das ist schlimm.
Und unsere hat davor vor dem Roboter, also nicht Angst, aber schon so, findet sie nicht gut. Und jetzt hat der Roboter eben neulich irgendwelche Sachen von ihr gefressen, weil die rumlagen. Und seitdem passt sie schon ziemlich auf, oder man kann auf jeden Fall sie dazu motivieren. So, hier du, ich glaube, der Roboter fährt nachher nochmal, willst du das nicht? Das hilft beim Aufräumen. Und ihre Zimmertür einfach zumachen, hilft natürlich auch.
Ja, das macht unsere. Unsere knallt die Zimmertür zu und sagt so, fertig. Und
aufgeräumt. Gut, so haben wir früher auch aufgeräumt. Ja. So räume ich heute noch manchmal auf. In der Bar, ja, so schön getrunken. Alles klar, Jungs, tschüss, schönen Abend. Klick, Tür zu, aufgeräumt.
Und mein Kleiner findet den Roboter leider sehr, sehr cool und beschließt dann einfach mit den Worten auf das Ding loszugehen und sich auf das Ding draufzuwerfen, mehr oder weniger. Was den natürlich dann jedes Mal komplett aus dem Konzept bringt, so dass man ihn immer davon abhalten muss, den Roboter nicht zu massakrieren. Während der versucht, irgendwie unterm Esstisch seine ganze Katastrophe da aufzusaugen, die er da hinterlassen hat. Wir müssen auch weiter über Filme reden. Wir sind irgendwie,
genau. Wir sind irgendwie abgeschweift.
Droge der Wahl abgebogen. Insofern würde ich sagen, Stefan,
Kapitelmarke. Habe ich gedrückt, mit einem Finger.
Wir müssen zurück nach Hollywood.
Der Christoph hat jetzt auch Once Upon a Time in Hollywood.
Hollywood.
Endlich.
Hollywood nachgeholt. Nachdem es jetzt auf Netflix erschienen war. Bob, du hattest es schon Sendung besprochen.
Und 600 irgendwas, 619 mit der Claudia.
Echt, damals. Echt, war schon 600?
Oh. Ich meine, oder?
Ich hätte jetzt gerade zu 400 irgendwas. Das kommt mir unheimlich lang vor. Es war 600. Es war Anfang 600. Hast recht.
Ich suche das raus. Erzähl doch in der Zwischenzeit mal. Was
Christoph, da so. Wie war's?
Ihr wart euch 615. Damals nicht so ganz einig. Die Claudia fand ihn sehr gut, erstaunlich gut, unüblich gut. Und du hast am Anfang noch versucht, ein bisschen dagegen zu halten. Ich habe die Folge nämlich gehört. hast dann aber, bist ein bisschen eingeschwenkt auf Ears. Ich bin der Gegenpol.
Okay. Ich fand den schon insgesamt auch sehr sehenswert, aber ich hatte, glaube ich, so ein bisschen meine Probleme mit der Länge und so mit dem Anfang irgendwie.
Ich werde auch ein bisschen spoilern. Ich weiß nicht, ob wir nachher ein Spoiler-Alert einfach mal, oder jetzt hier ein Spoiler-Alert. Das ist, ja, ein bisschen was, ja, muss ich spoilern.
Machen wir jetzt einfach hier einfach ein Spoiler-Alert. Wer die uns gespoilerte, genau, Bewertungs-Sings, der hört sich die 6.15 nochmal an, da spoilern wir nicht.
Und genau, das heißt, ich setze jetzt die Kopfhörer auf und ihr ruft mich an.
Ihr könnt auch einfach, den Film erstmal schauen und dann hier weiterhören, oder ihr spart euch diese Zeit- und Lebenszeitverschwendung und hört einfach hier weiter.
Nein. Aber was machen wir jetzt mit Stefan, dem armen Kerl?
Stefan, du brauchst den nicht schauen. Es ist so ein fucking beschissener Film. Es ist wirklich furchtbar. Ich empfinde es wirklich als Unverschämtheit, diesen Film. Also, es ist mir vollkommen unbegreiflich, was die Claudia dem abgewinnen kann. Also wirklich, es ist mir unbegreiflich. Vor allem Dinge, die sie sagt, was er nicht macht, finde ich, macht er ganz extrem. Also, sie hat zum Beispiel gesagt, dass es nicht so das übliche Tarantino-Gelaber ist, wo man immer den Regisseur oder eben den Tarantino labern hört durch den Mund von seinen Protagonisten. Ich finde, gerade das macht er so, so, so extrem. Es klingt so dermaßen nach Tarantino. Es ist so sinnloses Kiffergeblubber. Es ist unerträglich. Es ist keine Story, es geht nichts voran. Also es handelt ja von diesen Sharon Tate-Morden, also so diese Charles Manson und so, gell? Also Helter Skelter, kennt ja jeder im Endeffekt. Ist ja eine uralte, bekannte Geschichte. Wir begleiten hier die Nachbarn von Sharon Tate, gespielt von Leonardo DiCaprio und Brad Pitt mehr oder weniger, der nicht so richtig der Nachbar ist, aber der halt auch da in dem Dunstkreis, ist ja auch egal. Irgendwie alternde Schauspieler und Stuntman in Brad Pitts Fall und die halt da so sich durch Hollywood lavieren und vollkommen uninteressant, also ich find's vollkommen uninteressant. Ja, mag sein, dass das zu der Zeit gab's gerade einen Wandel von Westernhelden zu was weiß ich für neuen Helden, ist mir scheißegal. Ich empfinde es als so fucking belanglos. Ich weiß nicht, was das soll. Dann ja, dieser Fußfetischismus von Tarantino. Okay, das ist mittlerweile ein Trope. Wir wollen das alle sehen. Wir warten darauf, dass wieder ein paar Füße ins Bild kommen, weil das in jeden Tarantino-Film gehört. Aber in dieser Menge wirklich und so hässliche Füße. Oh, was soll die Scheiße? Ich will den Kack nicht mehr sehen. Ich hatte eigentlich mit Tarantino so ein bisschen meinen Frieden gemacht nach den letzten Filmen. Dachte, okay, er hat die Kurve so gekriegt.
Hateful Eight?
Den habe ich noch nicht gesehen. Da muss ich gestehen, habe ich noch nicht gesehen. Aber eigentlich, ich fand Kill Bill nicht so schlecht. Ich fand hier den anderen mit DiCaprio, wie heißt er? Fand ich ziemlich gut sogar. Django Unchained. Was hat er noch gemacht? Auch hier diesen mit Nazis platt machen, fand ich auch ganz gut. Bastards. Ja, genau. Ja, das fand ich, war alles so, ja, war schon irgendwie Tarantino, aber hat auch irgendwie Spaß gemacht, hat auch mir Spaß gemacht, hat da vor allem eine Story. Und der hier hat einfach keine fucking Story. Der tut halt so, als hätte er eine Story, der tut so, und damit wird ja auch im Endeffekt so ein bisschen Werbung gemacht, als würde der die Sharon Tate-Geschichte erzählen, aber er erzählt da überhaupt keine Geschichte. Er begleitet so ein bisschen langweilige Ex-Stars und das, was wir alle sehen wollen am Ende. Ja, weshalb wir den Scheiß eingeschaltet haben. Das kommt nicht.
Nee, also da muss ich jetzt wirklich dagegen halten. Also ich habe den ja damals nicht so abgefeiert wie Claudia.
Jetzt darfst du in die andere Richtung dagegen halten. Das war sowas geplant.
Ja, also
so gut war er nicht jetzt beim Christoph. So scheiße war er aber auch nicht.
Nee, genau. Also ich werde ihn jetzt nicht auf versuchen, auf 9 Punkte hoch zu jazzen. Aber das, was du jetzt hier sagst, klingt ja nach 0,5 Punkten und da sind wir definitiv
auf. Ich fand das eine absolute fucking Unverschämtheit. Ich fühlte mich verarscht und
also der Film und heißt missbraucht. Ja, der Film heißt nicht Once Upon a Time with Charles Manson. Er heißt auch nicht How Sharon Tate Got Not Murdered. Sondern er heißt Once Upon a Time in Hollywood und er ist eine Geschichte über Hollywood und er erzählt eine Geschichte über einen Fernsehdarsteller, dessen Karriere zu Ende geht und den Stuntman, der da sozusagen seine Karriere an die Karriere des großen Stars mit drangehängt hat und wenn der untergeht, geht er mit unter und das Ganze spielt dann eben in dieser Society von Hollywood und da geht es halt um Befindlichkeiten und um gekränkte Eitelkeiten und um Studiobosse und dies und das und jenes. Klar, da ist viel Gelaber und dann ist da noch lustigerweise diese Sharon Tate Geschichte und Charles Manson Geschichte so mit reingerührt. Das passiert da halt noch so am Rande mit und
nee, passiert ja nicht. Ah.
Ja, das ist jetzt der Spoilerteil, dass das kontrafaktisch ist. Aber
genau.
Das finde ich ist dann so Teil der Auflösung des Films am Ende, wo man denkt, ha, okay. Und aber das ist ja nicht Inhalt des Films. Also das ist auch nicht das, was auf dem Cover steht. Das ist nicht das, wofür du eingeschaltet hast, weil das konntest du ja gar nicht wissen vorher. Sondern
für mich
guckst einen Film über Hollywood, in Hollywood, über Darsteller aus Hollywood. Und das ist das, was der Film so brillant macht. Diese ganzen Szenen
brillant.
Am Set. Ja, jetzt mal ganz ernsthaft. Also da habe ich mit Claudia lange schon drüber diskutiert. Diese Szenen am Set, wo DiCaprio beim Spielen quasi gefilmt wird und wir sind wie so eine Art B-Roll am Set mit und erleben, wie er da diese eine Szene in dem Saloon drin mit dem Kerl aus Santa Clarita Diet, ich habe seinen Namen vergessen,
ja, ja.
Wie er mit dem zusammen spielt und wir live miterleben, wie er quasi seinen Text vergisst, dann fällt er ihm wieder ein, er versucht die Szene zu retten und so weiter. Du siehst einen brillanten Schauspieler wie Leonardo DiCaprio, wie er einen Schauspieler, der eigentlich brillant sein kann, und dann aber plötzlich in der Szene zusammenbricht und nicht mehr gut ist, spielt und es dann wieder rettet und so weiter. Also das ist so eine Zwiebel mit 3-4 Schichten, die da gespielt wird.
Aber die Szene dauert vielleicht 3 Minuten von einem Film, der gefühlt 6 Stunden dauert.
Also der Film ist fast 3 Stunden lang, da gebe ich dir recht, das war auch das, was ich damals kritisiert habe, dass er schwer in Gang kommt.
Easy, dann gucke ich den auf jeden Fall nicht. Kein Thema. Danke für den Spoiler.
Also, ja, du hast natürlich recht. Das ist handwerklich, ist das ordentlich gemacht und DiCaprio ist ein toller Schauspieler und hier Tarantino, der versteht schon sein Handwerk in dem Bereich, was er macht. Keine Frage, inszenieren kann der. Das möchte ich ihm nicht absprechen. Aber die gesamte, also vielleicht ist das Drehbuch einfach Schrott. Ich weiß es nicht. Der Film schwillt ja so ganz, ganz langsam an, also so ultra langsam. Also das ist ja, es schwillt ja fast nicht. Aber so wie zum Beispiel der Brad Pitt auf dieser Manson Farm ist und so, wo man schon so ein mulmiges Gefühl hat und denkt, ah, okay, das ist, das geht auf irgendeinen Punkt hin, ja. Und dann wissen wir ja, der DiCaprio wohnt neben Sharon Tate und so. Und ich meine, wenn man weiß, was eben damals passiert ist, wenn einem der Name Sharon Tate eben was sagt und Charles Manson, dann ist einem schon klar, was passieren wird, was passieren muss. Und das ist schon das, was man dann irgendwie erwartet von dem Film. Und auch klar mit dem Hintergrund, was Tarantino für Filme macht und wie der inszeniert, ja. Also das große Schlachtfest, das ist halt normal, das gehört halt dazu zu einem Tarantino-Film. Und man weiß, die ganzen 2 Stunden über denkt man sich, okay, das ist dieses Schlachtfest, was mich sowieso interessiert, wie das ausgesehen hat, weil es einfach ein krasser Mehrfachmord war. Mit, ja, Helter Skelter, also Beatles-Zitat mit Blut an die Wand geschmiert und also und eine Schwangere, die abgestochen wurde, also wirklich ein grauenhafter Mord, wo man sich denkt, so, okay, interessiert mich, wie Tarantino das inszeniert, ja. Bin mal gespannt. Und dann kommt's halt dahin, kurz vor Ende, und man denkt sich so, ja komisch, irgendwie nur noch 10 Minuten auf der Uhr und es ist noch nichts passiert in dem ganzen Film. Und dann kommt eben diese Szene und sie kommt nicht. Irgendwie, ja. Brad Pitt verhindert den Mord.
Das fand ich extrem angenehm, dass die nicht kam. Das hat mich erfreut. Dass das,
also ich fühle mich da betrogen. Ich fühle mich da... Ja, natürlich. Ja, ich meine, das ist ein Tarantino-Film. Wir machen uns nichts vor. Tarantino schaut mir schon auch wegen des Gores. Ja, ist, man schaut Tarantino nicht nur wegen, weil der sich so toll, hier das Kiffergelaber so toll inszeniert, ja. Oder DiCaprio so toll in Szene setzt. Ja, DiCaprio ist ein toller Schauspieler, das ist nichts Neues. Ich meine, ein bisschen Gore erwartet man schon im Tarantino-Film. Und hier kommt ein Gore oder wird ein Gore in Aussicht gestellt, der mich interessiert.
Oder ja, aber es kommt doch Gore. Es gibt doch diese
ja, aber irgendein belangloser Gore. Ja, das genau das.
Ja, ist nur weil also da nicht Sharon Tate abgeschlachtet wird, sondern irgendwelche anderen Leute, aber du kriegst doch Gore am Ende. Und,
ja, aber ich krieg halt irgendeinen belanglosen. Das ist so ungefähr so, ich warte auf irgendwie auf ein schönes Steak, auf das ich mich freue am Ende, wo ich weiß, es wird kommen, weil es kommt immer am Ende, ja. Und dann kriege ich am Ende ein bisschen Hundefutter hingeworfen. Ja, und es ist auch schön blutig. Ja, toll.
Oder Brokkoli.
Nein, du hast kein Hundefutter bekommen. Du hast einen fantastisch von zwei Seiten angerösteten, innen drin noch rohen Thunfisch bekommen. Und der schmeckt auch großartig. Du bist halt nur mit deiner panagischen, engen Sichtweise da reingegangen, dass du unbedingt das Steak haben wolltest. Nee, also das ist, ich finde, da hast du einfach die falschen Erwartungen. Und dass Tarantino ein absoluter Film-Nerd und ein Hollywood-Nerd ist, der diese Zeit und die sozusagen die alten Geschichten aus Hollywood aufsaugt und da in seiner Videothek wahrscheinlich total verinnerlicht hat, back in the day, ich glaube, du hast da einfach dich selbst in eine Erwartungshaltung reingesteigert, die da so nicht vorgesehen war, und dass die dann enttäuscht worden ist, ist blöd, aber
natürlich war die hat er doch erzeugt. Deswegen macht er doch dieses Ende. Das ist doch eine Verarschung. Das ist doch eine ganz bewusste Verarschung. Und ja, das kann man gut oder schlecht finden. Ich fand es halt schlecht, aber es ist schon bewusst so gemacht. Also sonst würde er ja nicht auf Sharon Tate die ganze Zeit anspielen, sondern es ist ihm bewusst kontrafaktisch. Das hat er ja schon häufiger gemacht. Also
ist ja bei Inglourious Basterds. Es gibt ja einen Showdown. Ich meine, die kommen ja dann da ins Haus und zumindest in ein anderes Haus und dann gibt's Gemetzel. Hatte da durchaus ein Showdown, und dann steht er da auf der Straße und brüllt den an, dass er sein mechanisches Arschloch von seiner Einfahrt nehmen soll. Ist auch ganz unterhaltsam.
Also ich fand es insgesamt ziemlich öde.
Also wie viele Punkte würdest du da jetzt, ich weiß, wir geben bei zweiten Filmen keine Punkte, aber das klingt jetzt irgendwie so nach einem machen. Oder einem halben.
Ja, ich wie gesagt, ich finde es eine Unverschämtheit, diesen Film. Das ist ein Stehlen von Zeit. Da gebe ich so gut wie nichts für. Das ist, ja, handwerklich gut gemacht. Dafür kann ich anderthalb Punkte geben, aber für sonst nichts. Also, weil sonst ist es einfach eine Unverschämtheit. Also anderthalb bis zwei Punkte. Du gibst 6,5 und die Claudia gibt 9. Ja, haben wir das ganze Spektrum doch abgedeckt.
Ja, oder? Es ist jetzt fast ein bisschen schade, dass Stefan den nicht guckt. Komplett. Aber diese Bruce Lee-Szene, die ist doch großartig.
Ja, die ist großartig, natürlich ist die großartig. Übrigens, was ich noch herausstellen würde, im Gegensatz zu Major Grom, hier ist die Synchronisation sehr gut. Ich habe mal auf Englisch, also zum Beispiel diese Bruce Lee-Szene habe ich auf Englisch geschaut, und dann aber auch wieder auf Deutsch, weil ich einfach durch lange Jahrzehnte viele der Stimmen einfach, weißt du, Leonardo DiCaprio klingt halt für mich wie die deutsche Stimme von Leonardo DiCaprio, nicht wie die englische. Deswegen, es klingt halt heimischer für mich, wenn ich das Deutsch schaue. Aber ich finde es, also das ist einfach gut synchronisiert. Da merkt man einfach, ja, absolute, dass da einfach mehr Geld
drin ist. Ne?
Ja. Also, ja. Ja, eben. Das ist einfach mehr Geld als in der Synchro von Major Grom.
Generell Netflix-Synchros ist nochmal so ein eigenes Thema
für sich. Schwierig. Also. Ja. Ich gehe da auch immer mehr davon ab, muss ich sagen.
Ich sehe gerade, Claudia hat offensichtlich den Artikel hier geschrieben und hat das Genre als Tarantino-Hollywood-Comedy-Drama einsortiert. Da steht nicht Sharon Tate Murder Mystery, sondern Tarantino-Hollywood-Comedy-Drama.
Ja.
Ich würde ihr dazu stimmen.
Also, was ich vor allem nicht verstanden habe bei der Claudia war, dass sie nicht findet, dass das typisch Tarantino ist. Ich fand es so übertrieben typisch Tarantino.
Du hast selber lang und breit dargelegt, dass du nicht das gekriegt hast, was du von typisch Tarantino erwartest. Und dann.
Ja, von dem typischen, den ich will. Er hat vielleicht genau diese Teile seiner Art zu inszenieren hier besonders betont, die ich nicht mag. Also dieses ewige Gelaber und die Füße. Also es bestand eigentlich nur aus Gequatsch.
Ich erinnere mich an keinen einzigen Fuß.
Ja, dann schau den Film nochmal. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Jede Frau, die in einem Auto fährt, streckt erstmal die Füße an die Windschutzscheibe und da wird dann erstmal groß lange Zeit draufgegangen, wo ihr denkt so, ja, ist gut, Tarantino, ich habe die Füße gesehen.
Und ich habe wahrscheinlich einfach diese 60er Jahre Cadillac Straßenkreuzer angeguckt und habe mir gedacht, nimm mal die Füße da aus dem Bild, ich muss den Außenspiegel sehen. Oder sowas und habe wahrscheinlich da überhaupt nicht drauf geachtet, sondern die ganze Zeit.
Weil ja, das ist natürlich das Gegenteil. Eine Allergisierung einfach, klar. Früher haben wir das gar nicht gesehen bei Tarantino-Filmen und jetzt, wenn man es weiß, dass er ein Fußfetischist ist, dann sieht man es halt sofort und dann stört es einen halt auch viel mehr. Also es ist, ja, natürlich ist es wahrscheinlich
das funktioniert bei mir auch nicht. Ich weiß das, ich lese das auch immer wieder, dass Tarantino Fußfetischismus und so, und dann sieht man irgendwie so in irgendeinem YouTube-Zusammenschnitt 3-4 Szenen aneinander geschnitten. Aber wenn ich den nächsten Tarantino-Film gucke und am Ende da rausgehe, ich habe keinen einzigen Fuß gesehen. Das it just does not register. Das kommt, das bleibt nicht hängen.
Also hier ist es echt erstaunlich. Also es war überfrachtet mit Füßen.
Naja. Ja, könnte man auch über ein KFC-Menü sagen, aber egal. Jetzt komm.
Was?
Fantastisch.
Super. Wir haben schon mal ganz einfach.
Na gut, der Witz ist besser als mein Jazzwitz nachher. Aber gut.
Ich habe den gar nicht verstanden. Kannst du den erklären?
Witze erklären.
Hühnerfüße.
Hühnerfüße. KFC.
KFC.
Kentucky Fried Chicken.
Da sind noch Hühnerfüße drin.
Nee, funktioniert leider nicht. Tut mir leid. Vielleicht, wenn ich in Jazz
auf die Sendung
höre, dann darf ich's.
Ich wollte nur einfach irgendwie aus dem Thema rauskommen, jetzt sind wir bei dem 10 geblieben. Drück mal die Kapitelmarkentaste und mach irgendeine Überleitung. Ich habe keine Ahnung, was da steht.
Folklore. The Long Pond Studio Sessions. Was auch immer das ist.
Du machst jetzt hier direkt den Jazzwitz.
So spontan bin ich dann doch nicht. Besonders nicht, wenn ich wieder beide Hände am Kind habe.
Ich höre ja zum Arbeiten höre ich ja zum Teil Jazz. Musik. Jazz höre ich nicht. Ich höre tatsächlich meistens die gleiche Musik, also die gleichen 3 oder 4 Platten. Habt ihr eine Ahnung, was das ist bei mir?
Speed Metal?
Tron Soundtrack? Nee. Queen? Sheer Heart Attack?
Nee, Tron tatsächlich manchmal, eine Zeit lang, aber nicht. Nee, aber es gibt 3 Alben, die immer wieder kommen. Und zwar das ist einmal Iron Maiden, Powerslave, also eine alte 80er Jahre Iron Maiden Platte, eine sehr basslastige. Dann eine Cradle of Filth Platte. Da ist mir gerade der Name entfallen. Die haben immer so komplizierte Namen. Irgendwas mit irgendwas Aversa, Culture, Aversa, keine Ahnung. Und Taylor Swift, Evermore. Also, schöne Zusammenstellung.
Was? Die Reihe bröckelt so hart auseinander.
Ist gut, gell?
Es ist wie so eins von diesen Rätseln, was man so Kindern gibt. So, was gehört nicht in diese Reihe rein? Kreuzen sie irgendwie die Banane zwischen dem Affen, der Giraffe und dem Krokodil an?
Ich bin neulich auch beim Kindergarten im Parkplatz eingebogen mit Eric Burden und rausgefahren mit Gentleman. Also, geht alles.
Ja, geht alles.
Weiß nicht schlecht, aber.
Jetzt werde ich verrückt, dass ich nicht drauf komme, wie das. Darkly, Darkly, Venus Aversa heißt die Cradle of Filth, die ich immer höre. Aber gut, Evermore von Taylor Swift liegt daran, dass das es bei Amazon Prime gibt. Und ich einfach neugierig war, wie Taylor Swift klingt, weil ich da auch einfach ein Wissensdefizit hatte und einfach die neueste gehört habe, die bei Prime ist, und es war diese Evermore, was glaube ich auch die neueste ist momentan gerade noch. Ich die unheimlich eingängig und gut finde und einfach gern zum Arbeiten höre. Und jetzt habe ich gesehen, dass bei, wahrscheinlich auch schon länger, ja, ich glaube schon bevor die Platte rauskam, kurz bevor die Platte rauskam, kam bei Disney Plus ein eine Doku im Endeffekt, und zwar von der Vorgängerplatte, Lore, die sehr ähnlich ist in ihrer Art. Das ist, die beiden Platten sind ziemlich ähnlich, die sind sehr Singer-Songwriter-mäßig, sehr wenig dieses poppige Taylor Swift, was sie vorher war, und auch nicht dieses Country, ja, schon eher ein bisschen dieses Country, was sie ganz am Anfang war, aber ja, sehr wenig poppig, sondern sehr, sehr Singer-Songwriter-mäßig. Sehr schön. Und das ist nun ein, dieser Long Pond Session Folklore ist ein, ist im Endeffekt eine, ein Begleiten der Aufnahme dieser, dieser Platte. Und zwar in einem unheimlich schönen Setting, nämlich in einem Studio, in diesem Long Pond Studio. Das ist im Staat New York, in so eine, an einem langen See oder einem langen Teich, eine, ein, so ein sehr, ja, wie soll man es nennen, so ein rustikales, gemütliches Haus, wo so ein unheimlich gemütliches Studio eingerichtet ist. Und ist dann immer zwischen den, es werden halt die ganzen Lieder gespielt und den schaut man da so zu, wie die in diesem Studio sitzen, wo eben, was auch so ultra gemütlich ist, so mit Sesseln und sowas. Und dazwischen erzählt Taylor Swift immer so ein paar Minuten, wie sie auf den Song gekommen ist und was, was da wichtig ist und so, keine Ahnung.
Wird da auch die, also, Arbeit am Song gezeigt, also irgendwie unfertige Sachen oder hier spielt nee, nochmal den nicht. Bass nochmal so und so?
Gekommen? Nee, das nicht. Es ist ziemlich fertig, es ist ziemlich poliert alles. Sie erzählen ein bisschen aus der Zeit, wie sie draufgekommen sind, wie sie es gemacht haben. Das, die Platte ist ja zu Corona-Zeiten entstanden. Und da erzählen sie eben auch so ein bisschen, wie das eben war, dass sie sich praktisch die, zum Teil diese, diese Songs entwickelt haben, ohne sich zu sehen, sich eben Schnipsel hin und her geschickt haben und dann eben da zusammengekommen sind und das dann gespielt haben zusammen. Ne? Und nee, wenn sie es dann spielen, ist es sehr rund. Es ist, also man kann das, und das mache ich zum Teil auch, höre das auch zum Arbeiten, da drehe ich dann das Handy um, dass ich nicht abgelenkt werde, und höre es eben nur, und dann ist es fast wie die Platte eben zu hören. Ne? Zwischendrin redet Taylor Swift halt ein bisschen Interview noch. Und was aber das Tolle ist, mal abgesehen von der Musik, die auch toll ist, ist die Atmosphäre in diesem Film. Also es ist so, sowohl wenn die auf der Veranda sitzen, als auch wenn die drinnen aufnehmen und Musik spielen, das ist so, dass du da und das Gefühl hast, so, ja, das ist so wie, wie bei meinen Großeltern früher. Selbst wenn das bei meinen Großeltern früher gar nicht so war. Es ist halt so, es ist so gemütlich, dass du dich sofort so heimelig fühlst und denkst so, oh, da will ich mich dazusetzen. Und da, da will ich sein, ja. Und es ist unheimlich warm und schön. Es sieht wahnsinnig schön aus. Dieses Haus ist so toll und das Licht cool. ist so toll.
Also, wo gibt es das? Bei Amazon,
bei Disney, hast du gesagt.
Nee, bei Disney, Disney Plus.
Disney Plus, okay. Genau. Also ja, schau dir das an. Also selbst wenn du, die Musik ist total eingängig und massenkompatibel, also können die meisten mit, aber es sieht halt einfach so schön aus. Also man denkt sich die ganze Zeit so, boah, ja, so in diesem Studio sein und ein bisschen Musik spielen und aufnehmen mit so Leuten, die so toll Musik können, ja. Das ist traumhaft. Also für jemanden, der so ein bisschen Zugang zu Musik hat, das ist absolut das, traumhaft.
Oh, klingt echt super. Müssen Voll wir noch ein bisschen Ukulele üben, bis wir uns das Studio buchen können. Für unsere erste ja, also. Platte.
Genau.
Also du kannst es also, auch jetzt buchen, es bringt halt nichts, aber wenn du.
Ja, genau. Nee, Christoph, müssen beide so im Moment Bass üben, so.
Wenn du das Geld auf den Tisch legst, dann ertragen die dich da eine Woche, kein Problem.
Nee, weil ihr kennt das doch vielleicht so, das ist so. So Sängerin gibt auch Taylor Swift natürlich, ja, ist eine attraktive Frau und junge Frau, und so Sängerin oder Musikerin werden ja häufig so in Szene gesetzt, dass du als Publikum, gerade als männliches Publikum, irgendwie scharf bist auf die, gell? Also das ist, das gehört irgendwie zum Teil ihres Kunstprodukts dazu, dass du irgendwie in irgendeiner Weise eine sexuelle Anziehung oder irgendwas hast, ja. Und hier ist das halt so, dass das, obwohl das eine junge, schöne Frau ist, du so immer diesen Impuls hast, so, weißt du, sie sitzt irgendwie auf einer Couch, spielt
Gitarre singt, hat ein ganz kurzes Kleidchen an und deine Reaktion darauf ist nicht irgendwie, ja, ich möchte mich ihr sexuell nähern, sondern oh, ich würde mich jetzt gerne einfach neben sie setzen. Also es nimmt so alle Spannung raus. Also es ist total schön, es ist total gemütlich. So, ach, ich bringe ihr einen Tee und wir setzen uns da zusammen hin. So, es ist echt super. Ja, schaut euch das an.
Oder bist du jetzt in dem Alter, wo man sich einen Tee bringt?
Vielleicht, ich weiß es nicht. Mal gucken. Vielleicht muss ich mal meine Erotik on Netflix Serie weiterführen. Vielleicht bin ich auch abgestumpft, wer weiß das.
Du könntest ja bei Taylor Swift fragen, ob sie dir einen Jingle macht.
Oh ja, unbedingt.
Wie sind wir denn jetzt hier gelandet?
Über Taylor Swift, glaube ich. Ja.
Ich glaube, der Bob möchte als nächstes, hat ein Thema reingeschrieben. Sieg steht da drin. Again.
Oh nee, das bin ich.
Das bist du.
Das bin ich. Da hast alle du schon mal drüber gesprochen.
Alle Technikthemen. Lass dich den Bob. So, das ist ja eine App. Ja. Alles klar, das ist was so leckeres auch mit Apps. Aber ja, bitte.
Das ist eine App, die ich schon sehr lange auf meinem Handy habe und nicht benutzt habe. Und ich weiß jetzt auch, warum ich sie auf dem Handy hatte. Ich hatte sie nämlich auf dem Handy, weil du sie mal empfohlen hast im Sneakpot vor langer Zeit.
Ist die Pflanzen-App, oder?
Ist eine Pflanzen-App, genau.
Ja.
Und ich bin jetzt, als mein Schwibschwager da war, bin ich nochmal drüber gestolpert oder wir sind zusammen drüber gestolpert und er hat da was herausgefunden, weil er einfach die App sich zweimal angeschaut hat und nicht so ganz oberflächlich wie ich. Und weil der Stefan es damals einfach einen für mich wichtigen Aspekt einfach ausgespart hat in seiner Beschreibung. Deswegen bringe ich es jetzt auch nochmal hervor.
Für alle, die dies bei mir nicht verstanden haben. Vielen Dank.
So wie ich damals.
Ja, nee, ist ja wirklich gut.
Ja. Weil du hast es damals dargestellt als ist eine Pflanzen- und Tiererkennungs-App, die sehr schnell ist. Ja. Und schnell gute Ergebnisse bringt. Was ich eingeschränkt bestätigen kann, stimmt allerdings eher, wenn du ein iPhone hast, habe ich festgestellt. Es ist mit Android funktioniert es nicht ganz so gut. Also vielleicht ist meine Kamera auch zu schlecht, das kann durchaus sein.
Total topmodernes Telefon, das müsste doch gehen, oder?
Ja, das iPhone hat aber irgendwie, die Kamera funktioniert besser mit dem, also wir haben festgestellt, bei meinem Schiffschlager funktioniert es auch besser. Vielleicht ist aber auch, wir haben auch festgestellt, dass die Programmierung, sind manche Dinge im Programm, die er hat oder ich nicht oder andersrum auch. Also ich kann zum Beispiel Pflanzen und Tiere filtern, das kann er nicht. Egal. Was für mich relevant ist, was der Stefan damals nicht erzählt hat und was für mich zu einer tollen App macht, ist, dass die App gamifiziert ist, aber vollkommen.
Ja, das triggert mich halt überhaupt nicht. Ich wusste ja, genau. Eben, als du angefangen hast, war mir schon klar so, ach, es geht um das Tiere sammeln. Ja, okay, ja, das ist natürlich genau. Was für Christoph. Weil das so, ja, du hast eine Spinne entdeckt, ole, jetzt such weiter. So, nee, ich wollte wissen, was das für eine Spinne ist, der Rest ist mir egal, geh weg, lass mich nicht aus.
Ja, genau, das ist.
Da bin ich so hart total beim Stefan.
Echt? Es kann doch nicht wahr sein. Was seid denn ihr für Gamer?
Aber für Christoph ist das 100% was. Das ist, ja, wie gesagt, eben als du angefangen hast zu reden, so, okay, ja,
war schon klar,
das Spiel, er spielt es, er spielt es durch. Ja, der ganze Garten wird abgesucht, damit er noch irgendwo einen Marienkäfer findet und gräbt noch mal tief, damit er doch noch welche von den Engerlingen hat, die sich vielleicht dann doch nicht verpuppen und, ja, komm.
Wisst ihr, wie schwer das ist, ein Bärlappgewächs zu finden? Also auf jeden Fall.
Genau das. Also Bärlauch ausgesät, damit er den fotografieren kann und dann wieder rasiert.
Bärlauch ist kein Bärlappgewächs, haben wir festgestellt. Voll die Frechheit. Man muss irgendwo in den Wald gehen und scheiß Bärlappgewächse suchen, die irgendeine Urpflanze sind. Die halt überall hier wuchsen, als noch Dinosaurier hier rumfleuchten, aber naja.
Bärlappsporen sind doch dieses berühmte Zeug, das kann irgendwie.
Ja, genau. Richtig, das ist Bärlapp zum Beispiel.
Ja.
Zum Feuerspucken, ne?
Genau.
Ja. Also auf jeden Fall, du kannst. Wenn du halt was bestimmst, was auch schon sehr, sehr cool ist, ist, dass eben nicht wie bei vielen anderen Bestimmungs-Apps es dir einfach ausspuckt, hier, es ist das und das, sondern du kannst dem Programm zuschauen, wie es immer genauer wird in dem, was es erkennt. Also wenn du irgendwie, wenn es zu wenig von der Pflanze erkennt, dann sagt sie zum Beispiel, ja, ist zweikeimblättrig. Da hast du natürlich gar nichts gewonnen, weil
jede moderne Pflanze zweikeimblättrig ist, so gut wie. Aber egal, ja. Dann sage ich, ja, muss halt näher rangehen oder irgendwie besser, dann kann ich dir sagen, ach, hier, jetzt sehe ich, ist ein Korbblütler. Und sag dann eben auch immer, ja, das ist jetzt die Familie, das ist jetzt die Gattung, das ist die Ordnung, ja. Wo ich finde, also man lernt halt viel mehr, als wenn es einfach nur ausspuckt, was es ist. Man lernt ein bisschen was, dass es überhaupt sowas wie Systematik gibt und welche Systematik es gibt im Pflanzenreich und dann im Tierreich natürlich auch. Und dann ist es halt so, dass es ja diese Missionen und Medaillen und sowas gibt, wo du eben irgendwie 10 Insekten sammeln musst oder 5 Insekten oder für die Mission dann eben eine wilde Zusammenstellung, irgendwie ein Nadelbaum, ein Laubbaum, ein Korbblütler, ein Bärlappgewächs und 3 Insekten und 2 Spinnen und 2 Schnecken, ja. Und ja, das ist halt gamifiziert. Da stehe ich halt drauf.
Ich glaube, es ist für und Leute mit großem Garten.
Also ich
würde da auf meiner Terrasse stehen und denken, ja, nee, habe ich nicht. Ja. Dann gehe ich wieder rein.
Sie sind halt stundenlang durch den Garten gestreunt und haben eben Pflanzen gescannt und haben überlegt, so, ah, wo kriegen wir noch das und wo kriegen wir das? Fängst du natürlich auch an zu googeln, so, ja, wo gibt's denn diese Bärlappgewächse? Gar nicht so einfach. Haben irgendwelche Moose gescannt und gedacht, ja, vielleicht ist das ja sowas. Nee, ist nicht. Und dann so, ah, ich brauche noch ein Wirbeltier. Ah, hättest du gedacht, dass es so schwer ist, ein Wirbeltier zu fotografieren? ja, ist gar nicht so einfach. Die rennen immer ziemlich schnell weg.
Fotografiere deinen Sohn. Ist auch ein Wirbeltier, oder?
Genau. Habe ich erzählt, wie ich das...
Ja, Schmetterling.
Erstmal, genau, ja.
Ich habe tatsächlich auch ein paar Fails, habe ich entdeckt. Also ich habe zum Beispiel so ganz wunderschöne... Oh, da muss ich ein Foto von posten. Wunderschöne neue... im Internet irgendwo gefundene Badeschlappen, die ich neulich auch im Schwimmbad anhatte, wo ich auch drauf angesprochen wurde, die sehen aus wie ein Fisch, ein Barsch, weiß ich jetzt mittlerweile. Also ultra hässlich, ja. Also es ist fantastisch geschmacklos. Als würdest du dein Fuß durch einen Fischkopf stecken und der würde vorne zum Maul rausgucken. Also es ist wirklich absurd hässlich, aber ich find's toll. Und wie gesagt, im Schwimmbad bin ich drauf angesprochen worden. Im Schwimmbad, bist du der mit den Barschschuhen? Ich habe das gar nicht verstanden, weil ich nicht wusste, dass es ein Barsch ist. Das weiß ich erst jetzt seit der App. Wie lange bleibst du noch? Wir gehen dann gleich. Was für eine Schuhgröße. Also er ließ so andeuten, dass sie ihm gefallen oder dass er sie klauen will. Nun gut, das habe ich eingescannt und es hat mir gesagt, dass es barschartige sind, wo ich schon beeindruckt war. Und dann habe ich eine Lichterkette, wo die Lampen, so über den LED-Lampen, so durchsichtige Libellen sind, aber die sind halt aus durchsichtigem Plastik. Und das Ding habe ich halt auf Art-Niveau erkannt, was schon irgendwie nicht sein kann. Also gut, die App hat halt auch ihre Grenzen. Man kann es ja auch bescheißen. Und ich habe tatsächlich irgendeine andere Pflanze, wo ich auch weiß, dass es falsch erkannt wurde. Also habe ich eine Robinie, genau. Habe ich eine Robinie eingescannt und die hat er auch als irgendeinen Quatsch eingescannt, wo er, was glaube ich daran lag, dass dass er nicht erkennt, wie groß die Pflanze ist. Der hat glaube ich eine viel kleinere Pflanze angenommen. Irgendwie ein Fehler. Und das zweite, was ich noch vergessen habe, oder was der Stefan nicht genannt hat, ist, man teilt eben mit der Community die Bilder und kriegt dann darüber, das hast du damals auch gesagt, so Verteilungskarten von Pflanzen werden dann dadurch erzeugt. Ich habe zum Beispiel die Tage eine Flechte eingescannt, die wir in Südtirol gefunden haben und halt hier mit hergenommen haben. Und da wird dann eben angezeigt, dass es die hier gar nicht gibt und dass, wenn man dann so ein bisschen rauszoomt, sieht man halt, dass die in den Alpen halt überall identifiziert wurde, was halt auch passt, weil da haben wir sie auch her. Und das dient irgendwie oder wird irgendwie wissenschaftlich auch benutzt. Keine Ahnung, wie wissenschaftlich oder von welcher Institution, aber grundsätzlich eine gute Sache, die da hinter einem Spiel steckt, was hinter einer Bestimmungs-App steckt. Also es ist irgendwie so eine Matroschka mit mehreren Ebenen. Finde ich sehr schön.
Also, okay, nachdem ich die Bestimmungs-App empfohlen habe, empfiehlst du jetzt das Spiel, sehe ich das richtig?
Das Spiel, so ist das.
Das Bestimmungs-App-Spiel.
Sehr gut.
Ich habe tatsächlich,
ja.
gestern, als ich zum Wald gefahren bin, um die Kinder zu holen, lag auf dem auf der Straße dorthin ein toter Igel und ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich anhalten soll, um ihn zu fotografieren, weil Wirbeltier kriegt man nicht so leicht. Aber es waren dann Autos hinter mir, da habe ich gesagt, nee, das ist peinlich, wenn ich jetzt anhalte, aussteige und einen toten Igel fotografiere.
Damit du Punkte kriegst in deinem Spiel.
Wenn du gesagt hättest, ich muss ein Pokémon lagen, okay, aber einen Igel fotografieren.
Ja. Ich bin neulich auch angehalten auf dem Weg zum Supermarkt, um ein Pferd zu fotografieren, was auf der Koppel stand. Aber kann man ja mal machen, Pferd fotografieren, ist ja nichts Ungewöhnliches.
Großartig.
Ja, Sieg.
Sieg, Sieg,
eine Empfehlung. Sieg, Sieg, ein Pferd. Hm?
Ja, also was hingegen, dann, was hingegen nach letzter Woche fast schon ungewöhnlich, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber ist ein vorbereiteter Jazzwitz. Jazzwitz der Woche. Du hattest ja schon angekündigt, dass du dir für heute einen schon rausgesucht hast, nachdem ich dich letzte Woche so böse überrascht habe.
Dabei war der letzte Woche dann doch gar nicht so schlecht, oder?
Der war so lustig, ich hab keine Ahnung mehr.
Ich weiß auch nicht mehr. Also, wie ist ein Jazz...
nicht vorher lachen. Also,
das nein, okay. Nein, er
lacht noch über den von der letzten Woche.
Okay, oh, jetzt über diesen hier lachen. Oder jetzt kommt dieser, über den kannst du dann nächste Woche lachen. So.
Okay.
Wie ist ein Jazz-Trio definiert? Drei Musiker, die versuchen, sich gegenseitig aus dem Takt zu bringen.
Es ging nicht um Geld, immerhin.
Ja.
Ja. Tja, ich weiß ja nicht.
Das ja, Ende ist immer kurz beim Jazzwitz, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht.
Nee.
Tja,
nun denn. Ich möchte also aber jetzt über meine Lieblingsveranstaltung alle 4 Jahre sprechen.
Oha.
Es geht um Olympische Spiele. Sie haben endlich wieder angefangen, nachdem sie jetzt ein Jahr verspätet angefangen haben. Und ja, ich schaue viel und ist praktisch, wenn man im Homeoffice auch Entscheidungen gut mitnehmen kann. So live.
Ist das wie bei der Europameisterschaft, dass es jetzt auch die Olympischen Spiele 2020 sind? Oder?
Ja.
Echt?
Ja.
Warum machen die das? Weil sie die Domains schon gesichert haben oder was ist der Grund?
Machen die dann in 3 Jahren die nächsten oder?
Ja, in 3 Jahren ist Paris.
Ah, okay. Das ist der Grund. Aber gut, nee, es
wird so. Ich würde am liebsten da jetzt schon für einreichen, Urlaub einreichen.
Die könnten es auch 21 nennen und die in 3 Jahren trotzdem machen. Also es wäre eigentlich egal.
Ja, aber sie sind ja nur alle 4 Jahre und deswegen.
Ich habe eine Frage dazu. Oder willst du erstmal ein bisschen was dazu erzählen? Ich habe nämlich eine Frage auch.
Du kannst auch erst die Frage stellen und dann erzähle ich die Sachen, die mir besonders gut gefallen und über die ich mich ärgere.
Also ich habe nämlich auch was, worüber ich mich ärgere. Und zwar, ich habe ganz wenig Zeit, es zu schauen. Aber ich will schon auch meine Kinder ein bisschen ranführen. Gerade auch eben, weil es halt sehr viele verschiedene Sportarten sind, die man zum Teil ja auch nicht so sieht und so. Und weil es mich auch selber interessiert. Ich bräuchte einen Tipp für so eine Tageszusammenfassung oder sowas. Ich habe bisher bei YouTube ein paar geschaut, bin dann häufig bei dem von ARD, glaube ich, hängen, oder Sportschau hängen geblieben. Die machen so gut 10 Minuten oder so am Tag. Und ich finde, die machen einen katastrophalen Zusammenschnitt, weil man sieht fast nichts von der Sportart. Also finde ich total ätzend. Ich würde gerne so 10 bis 20 oder von mir auch 30 Minuten sehen und würde gerne die Sportarten sehen. Ich würde gerne nicht, wenn irgendwie jemand eine Judo-Silbermedaille gewonnen hat, nur den letzten Wurf sehen, also praktisch die letzten 2 Sekunden, wenn es hochkommt. Aber wirklich, ja, wenn es hochkommt.
Vor allen Dingen dann, über seinen Wurf aus dem Halbfinale.
Ja, genau.
Das Halbfinale, aus dem, warte mal, doch, der hat das Halbfinale gewonnen. Der Wurf, der war super. Im Finale war
dann
so, ja.
Ewig lange Siegerehrung gezeigt, wo er heulend mit Medaille steht. Dann Interview mit leeren Sportlerfloskeln. Ewig lang. Was dann die Kinder ja auch nicht interessiert und mich auch nicht. Und das aber nicht nur bei einem, sondern bei jedem Scheißsport und jedem Scheißsportler. Wo ich denke, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und die zeigen jeden Sport wirklich nur so eine Sekunde oder so. Irgendwie Hockeyfinale zeigen die eine Sekunde. Das ist doch nicht deren Ernst.
Also gibt es irgendeinen Zusammenschnitt, wo ich auch Sport sehe? Wo ich dann irgendwie mal vielleicht eine, vielleicht 15 Sekunden Judo sehe oder keine Ahnung?
Wenn dann im Hauptprogramm, aber da musst du halt dann quasi in der Sendung sein und gucken, ja, genau. So, okay, jetzt kommt die Zusammenfassung, wie war denn der Judo-Tag? Und dann kommt halt Judo, Judo, ja. Judo für 15 Minuten. Aber das wird, glaube ich, nicht ausgespielt auf YouTube oder
so. Es muss doch sowas geben, so, weißt du, so eine Tageszusammenfassung oder so. Da gibt es doch eine Zielgruppe für, ich verstehe das nicht.
Ja, vielleicht meinen die, dass die nur Ergebnisse sehen wollen und nicht eben den Sport. Ja. Die Leute, die den Sport sehen wollen, die gucken ja den ganzen Tag und
ja, genau. Live, ja. Das ist doch bescheuert.
Du bist doch wegen der Interviews hier. Ja. Muss ich immer an Olli Dittrich denken, der hat das, glaube ich, mal parodiert irgendwie bei RTL Samstagnacht. Aber ich weiß die Details nicht mehr. So diese Sportler-Interviews geben ja sehr viel Angriffsfläche für Parodien.
Ja, stimmt.
Ja.
Nee, das finde ich ganz furchtbar. Ja. Aber was man sieht natürlich, also es gibt ja schon was zu sehen. Also es ist ja toll. Also ich habe dieses Skateboard-Mädchen gesehen. Das ist ja, oder auch die Jungs, fantastisch. Also dieses
krass,
Skateboard.
Oder?
Ja, echt super.
Ja, also
und auch Surfen. Das, was ich davon gesehen habe, Wellenreiten, sah super aus.
Ja, um beim Positiven zu bleiben, wenn du eben nicht eine Zusammenfassung gucken willst, sondern zum Beispiel einen Finalkampf oder sowas komplett, empfiehlt sich warte mal, ich muss mal kurz.
Was ist denn los? Was hast du denn?
Da ist ja, beschäftigt. Wahrscheinlich wäre es besser, irgendwie gezielt einzelne Sportarten, den
hätte ich jetzt auch gesagt, was hält dich denn davon ab?
Aber wo irgendwie die? Wo finde ich das?
Naja, es gibt doch sicherlich in der Mediathek irgendwie die Wiederholungen oder sowas. Also ich weiß es nicht, ich habe selber nicht gesucht, aber
ich möchte das irgendwie bereitet haben. Ich möchte da nicht groß suchen müssen. Das, in welcher Zeit leben wir denn? Es kann doch nicht sein, dass ich da jetzt irgendwelche Mediatheken klicken muss, oder?
Ja, gibt's. Und zwar beim ZDF musst du dich auf alle Livestreams klicken, dann kommst du auf diese Olympia-Seite und dann gibt's oben in den Button Relive. Und da kannst du halt viele Sachen, die sie machen, die sie produziert haben, in Relive gucken, zum großen Teil mit Kommentar. Und wenn ein Kommentar dabei ist, sind auch ganz oft die Highlights vermerkt. Dann mit so einem Mini-Deutschland-Symbol, eben der deutsche Kämpfer, der deutsche Ruderer, der deutsche Turner, sonst irgendwas, dass du direkt darin hinspringen kannst. Plus alle Medaillenentscheidungen, plus irgendwie mit einem Sternchen alle, irgendjemand anders geht in Führung, irgendjemand anders macht gerade ein Tor, irgendjemand anders macht gerade einen tollen Wurf oder irgendwas. Und da kannst du halt selbst vier Stunden Übertragung vom Judo mit irgendwie Viertelfinal, Halbfinal, Bronzematch, zwei Bronzematches sind es ja immer beim Judo. Und das Finale kannst du dann halt wirklich so, okay, ich guck mir nur an, wie der Deutsche jetzt gekämpft hat um seine Silbermedaille. Aber dann gucke ich halt eben die drei Matches, die ich sehen will. Oder gestern habe ich irgendwie Taekwondo das Finale nachgeguckt. Oder am Wochenende, als es Bogenschießen, die Damen die Bronzemedaille geholt haben, habe ich mir halt deren Finalschießen angeguckt. Mit eben nicht dem Reporter, der quasi im Hauptprogramm moderiert, der sich mit Bogenschießen ganz gut auskennt, aber eben einer von den Stars oder so, von den großen Reportern ist, sondern eben diese Nischenreporter, der halt gefühlt seit 100 Jahren Bogenschießen selber macht und jetzt darüber reden darf, endlich mal. Oder Kajak habe ich geguckt, da gab es auch eine Bronzemedaille. Und da ist das halt eine Frau, die einfach sich so unfassbar auskennt und so, hier an der Stelle gucken sie, wie sie da über die Walze geht und dann rollt sie rüber und zack, da surft sie die Welle mit, da, da, da. Und plötzlich sieht man den Sport so mit ganz anderen Augen. Und da sind eben gerade in diesen Nebenkanälen, also eben nicht in dem Hauptkanal, also nicht, die zeigen das ja in der Hauptsendung, schalten sie ja von Sportart zu Sportart, beziehungsweise, und jetzt beginnt mein Rant, wenn sie halt da mal Zeit haben für irgendeine von den Nebensportarten, wenn zum Beispiel ein Deutscher sich gerade ins Finale vorgekämpft hat im Judo, kann man ja auch Fußball zeigen. Fußball, die U23, wen interessiert die Fußball-U23, wenn es nicht Europa- oder Weltmeisterschaft ist? Es ist scheißegal, es sind Olympische Spiele. Wen interessiert da Fußball? Aber nein, sie zeigen Fußball. Fußball.
Jetzt nicht mehr, sind ja rausgeflogen heute.
Ja, was ein Glück. Anstatt den Judoka zu zeigen oder von mir aus auch Zeitfahren auf dem Rad oder also heute waren zwei Entscheidungen parallel, der hat das geholt und ich glaube die Dressur Equipe war auch unterwegs und die zeigen Fußball. Ich glaube es nicht.
Unfassbar.
Ja, weil der Star Moderator, da kennt er sich aus.
Bela Reti musste Fußball. Nee, Quatsch, das hat die Frau, wie heißt sie denn? Ich weiß nicht, es hat eine Frau moderiert. Die kriegen ja auch immer Hate, wenn Frauen dann Fußball plötzlich moderieren, weil die es vermeintlich nicht können. Und die hat, das hat sie gut gemacht, also das, was ich gesehen habe. Ach nee, der Zverev hat ums Viertelfinale, glaube ich. Ich glaube, das war's. Auf jeden Fall, es lief halt irgendwas parallel, wo ich dachte so, das ist eine Entscheidung, die ist jetzt halt relevant. Und ihr zeigt, naja, gut.
Aber ist das nicht heute in Digitalien so, dass ich halt alles jederzeit gleichzeitig gucken kann?
Genau, das mache ich dann auch. Ich gehe dann eben auf den Kanal und dann, was ich vorhin schon gesagt habe, du hast dann im Nebenkanal quasi die Spezialreporter oder halt auch keinen Reporter. Also manchmal ist es halt auch so, dass halt einfach dann kein Reporter ist, dann guckst du halt einfach das Weltbild, das, was da ausgespielt wird und dann kannst du dir dein Surfen oder was auch immer, kannst du dir dann selber kommentieren.
Ja, ist aber okay. Das ist die Bresche, in die Christoph und ich eigentlich springen müssen, nachdem wir ja 2012 ein EM-Spiel kommentiert haben hier auf sneakpot.de.
Oh Gott. Oh, das wäre eigentlich auch schön, so ein Olympiatag. Wir stehen einfach alle um 8 Uhr sitzen wir vorm Rechner und kommentieren durch bis 17 Uhr und die Leute, die mitfolgen, die müssen halt mit umschalten. Genau. Das ist es eigentlich.
Großartige Idee.
Zweites großes Rant-Thema, wie jedes Jahr bei jedes Mal bei Olympischen Spielen. Wer produziert eigentlich dieses blöde Weltbild? Das ist, also da sind Kameras zusammengeschaltet, die unterschiedliche Farbpaletten haben. Da wird irgendwie aus einer Kamera, aus einer Drohne oder so gefilmt, dann ist die Straße grünlich. Dann ist es die Kamera am Motorrad und die Straße ist violett. Also wirklich, fast die ganze Straße ist violett. Ja, da war irgendwie Regen drauf und es hat gespiegelt und es war irgendwie schwierig. Das war der Triathlon-Wettkampf, den ich irgendwie morgens die ging um 23.30 Uhr ging der los und dann 2 Stunden oder 1,45. Und die Kameras, die passten halt hinten und vorne nicht zusammen. Es war eine Katastrophe. Die Motorräder sind halt so gefahren. Also ja, da waren scharfe Kurven, aber die haben halt vor den Kurven einfach Gas gegeben und sind weggefahren. Und dann siehst du halt die Athleten einfach nicht. Da siehst du halt ein Motorrad um die Kurve fahren. Also, und die Kamera, die hinten rausfilmt und der Kameramann, der irgendwie raus oder rein zoomt. Und dann irgendwie, wenn der erste Sportler dann wieder um die Kurve kommt, hat's der Regisseur auch gemerkt und schaltet auf die Helikopterkamera, die von oben einfach guckt. Die guckt zwar in grün, aber naja, mein Gott, dann gucken wir halt wieder in grün. Das kriegt mein Auge schon hin. Ey, heute war Einzelzeitfahren der Herren. Weißt du, in der Tour de France haben die schon mal ein Einzelzeitfahren. Es tut mir leid hier, das Kind ist irgendwie ein bisschen unleidlich.
Weil du meckerst wie ein Irrer.
Weil ich schon, ja, ganz ruhig. Ich muss jetzt ein bisschen, ich rede jetzt ruhig.
Genau, red doch einfach ruhig, aber hate ab. In ruhiger Stimme.
Ich versuche mal mein Bestes. Also, dann ist, es gibt ja diese Tour de France und da gibt's ja auch Kameraarbeit und die ist auch mittlerweile richtig gut. Und auch Motorräder, die da drum rumfahren. Und jetzt war heute Einzelzeitfahren und da fährt einer los und du siehst die Kamera daneben herfahren und dann hörst du es dauernd hupen, weil er irgendwie dem Verfolgungsfahrzeug so nah gekommen sein muss, dass er den fast gedotzt hat. Also, ich weiß nicht, was da los ist. Also, es ist doch auf der Welt, gibt es doch genug Leute und es ist ein weltweites Ereignis. Es ist jetzt nicht eine Vuelta oder irgendeine Giro oder irgendwas, was man noch dokumentieren muss. Warum holen die nicht die guten Leute dahin? Auch Umschnitte, die da nicht passen, wo die Kamera einen Reißschwenk macht und dann merkt der Regisseur und schaltet um, anstatt dem zu sagen, bleib drauf, klick, ich habe umgeschaltet, alles klar, mach, was du willst. Schlimm. Und das auch bei allen Sportarten. Auch Judo oder, ich weiß nicht, ob du jetzt Judo heute gesehen hast, dann zeigen sie irgendwie diesen Siegerwurf.
3 Sekunden.
Zeigen sie ja, immer aus der Kameraperspektive von der Seite, dann zeigen sie ihn irgendwie von schräg um und dann haben sie irgendwie in der Halle noch so GoPros, die halt auch wieder einen ganz anderen Farbton haben.
Entschuldigung, Kind.
Und wo sie dann halt, wo der Wurf angesetzt wird und dann halten sie das Bild an, dann schwebt die Kamera einmal drumrum und dann geht's wieder weiter, so Matrix-mäßig. Das war in den 90ern richtig cool, jetzt machen wir es beim Sport.
Ja, Tanzsendung im Fernsehen haben sie das eine Zeit lang auch völlig über Dings, wo sie in jedem Tanz wurde das einmal gezeigt, egal ob es gepasst hat oder nicht. Total anstrengend.
Also ich habe auch einmal Kameramann gemacht.
Ich muss mal kurz hoch.
Ja.
Okay.
Da erzähle ich dir das jetzt und den Hörern. Mhm. Ich habe einmal Kameramann gemacht auf der Republika bei an irgendeiner Bühne. Weiß nicht mehr, was da der Name dieser Bühne war, egal. Jedenfalls hatte ich das Kamera-Ding da in der Hand und beziehungsweise auf dem Stativ und war dafür zuständig, sinnvolle Bilder einzufangen. Und es gab eine Bildregie, weil es gab noch mehrere Kameras. Und wir hatten keine Sprachverbindung zum Regisseur, was normalerweise bei so einem Profi-Ereignis auf jeden Fall gegeben wäre, dass der Regisseur dir irgendwas ins Ohr quatschen kann. Oder du auch was zurückquatschen kannst, wenn du ein Problem zum Beispiel hast. Das hatten wir nicht, aber was wir hatten ist, ein Tallylight, also so eine rote Lampe, die angeht, wenn deine Kamera die ist, die gerade auf Sendung ist. Das heißt, das weißt du als Kameramann in dem Fall, oder ich wusste das in dem Fall, dass ich jetzt auf Sendung bin. Was ich nie wusste, ist, wann ich auf Sendung komme. Also ich habe dann immer irgendwie versucht, gute Bilder anzubieten und wenn dann die Lampe irgendwann angeht, dann weißt du, jetzt hat er mich draufgeschaltet. Aber was du halt nie weißt, ist, wenn du Bilder gerade anbietest und dann dir überlegst, nimmt er nicht, dann suche ich mir jetzt eine andere Perspektive. Und manchmal passiert es halt genau in dem Augenblick und dafür brauchst du wahrscheinlich die Sprachverbindung, um irgendwie so eine Art Vorankündigung oder so vielleicht zu kriegen oder so, dass du nicht dir denkst, ich versuche mal nochmal was anderes. Ich nehme den anderen Menschen, der da noch auf der Bühne sitzt, ins Dings und du reißt genau rüber und in dem Augenblick wollte er gerade zu dir schalten und schaltet genau in den Reißschwenk rein. Ist natürlich uncool. Aber wenn du drauf bist.
Du musst immer schwenken, wenn du gerade wieder raus bist.
Genau, aber wenn du dann halt lange nicht genommen wirst, dann manchmal denkst du dir auch, vielleicht ist es uninteressant, vielleicht will er das Bild nicht oder so oder bietest was anderes an. Da ist ja auch jeder Regisseur anders, wie er sich entscheidet, was er jetzt will und was er nimmt und was er nicht nimmt. Und als Regisseur habe ich auch gemacht, in derselben Veranstaltung, Bildregie, hast du auch immer die Möglichkeit, so du hast ja irgendwie so eine totale, irgendeine Kamera, auf die du dich immer retten kannst. Wenn deine Kameraleute gerade beide tot umgefallen sind und die Kamera auf dem Boden zeigt, irgendwo ist noch eine totale aufgebaut, an der kein Kameramann ist, die einfach irgendwie, was weiß ich, die ganze Bühne im Bild hat oder so, auf die du dann zurückgehen kannst. Zu der kannst du dich auch retten, wenn du in so einen Reißschwenk reinläufst von irgendwem. Das mit dem Sprachverbindung, das wäre schön gewesen, wenn wir die gehabt hätten, wenn irgendwie jemand hätte sagen können, was weiß ich, geh mal näher ran oder was weiß ich, nimm mal den links oder irgendwie so. Du musst natürlich auch als Kameramensch ein bisschen mitdenken, was da gerade auf der Bühne passiert. Und beim Sport kann ich mir noch vorstellen, dass es noch unendlich viel komplizierter ist. Aber das, was Stefan gerade geschildert hat, also dass eine Kamera eine neue Perspektive sucht und irgendwo hin vagabundiert mit dem Bild und der Regisseur das nicht merkt und woanders hingeht auf eine andere Kamera, das ist halt echt lazy. Also gerade bei so einem Weltereignis, wo Profis am Werk sind, wir waren ja nur Amateure, das darf eigentlich nicht sein, weil in dem Augenblick, wo der Regisseur das sieht, der muss irgendwo seine Rettungskamera haben, auf die er auf jeden Fall gehen kann, wenn der Kameramann Unfug macht. Sieht man beim Fußball natürlich auch manchmal, aber da siehst du in der Regel auch, wenn du jetzt irgendwie Bundesliga oder Champions League oder Europameisterschaft, Weltmeisterschaft guckst, manchmal so ein Kameramann irgendwie Unfug macht und Quatsch filmt, das bleibt nie länger als eine Sekunde drauf oder so. Und dann hat der Regisseur es gemerkt und haut auf irgendeine Taste und dann sind wir wieder auf der Stadion-Totalen oder sowas.
Wenn überhaupt.
Ja. Ja, da ist er wieder.
Bin wieder da, ja. Mir ist dann aufgefallen, so, vielleicht hat die auch Hunger und ja. Ich hab's immer hochgebracht. Ich war leider so in Rage. Ach ja.
Ich hab das Ganze zwischendurch mal mit meinen unmaßgeblichen Erfahrungen als Amateurkameramann auf der Republika zugequatscht.
Ja. Ja, ja, also wenn da das passiert, ist es ja rotzegal, aber ich finde bei so einem, auch beim Triathlon-Damenrennen war es dann wirklich so, irgendwie an einer Stelle sind die Motorräder dann immer geradeaus gefahren und die Sportlerinnen sind abgebogen oder andersrum, jedenfalls sind die dann weggefahren und der Moderator, der hat sich halt an der Stelle schon immer kaputt gelacht, so, Achtung, jetzt kommen gleich wieder die Motorräder und dann ist so ein komischer Umschnitt, wo du das Motorrad quer durchs Bild rasen siehst und die Läuferinnen aber auch nicht richtig im Bild sind. Ja, der hat's halt so kommentiert und dachte ich auch so, ja, du hast ganz schön recht. Und wenn du jetzt noch auf die Farben und alles eingehst.
Ja, aber so also, da schauen ja nicht nur ein paar hunderttausend zu, da schauen ja zig Millionen zu, oder?
Ja, mindestens, klar.
Das ist unfassbar, was die für Eier haben müssen. Sowas zu senden, also das muss doch irgendjemand peinlich sein.
Tja.
Schon erstaunlich.
Aber ich finde halt gerade so Farbabgleich, das kannst du doch halt heute also automatisch machen, oder? Da gehst du hin, hast 50 Kameras, ist doch egal. Du hältst überall einmal die Farbkarte davor. Irgendwo muss ja ein Kameramann dafür für die in der Nähe stehen. Und dann synchronisierst du die und dann auf dem Weg irgendwo werden die weiß abgeglichen und gut ist.
Also, ja.
Also wenn es vielleicht irgendwie wirklich so GoPro-artige Sachen, aber das würde ich ja da eigentlich nicht erwarten bei denen. Außer es ist jetzt vielleicht irgendeine Sportart, wo du eine Kamera so krass embedden musst, dass du keine andere Chance hast, als eine GoPro zu nehmen, aber.
Ja, hier zum Beispiel Bogenschießen. Da läuft halt keiner vor denen rum und hält eine Kamera drauf. Das muss auf einer Maschine laufen. Also wenn da ein Pfeil ausrutscht, das ist halt einfach doof, wenn der mit 200 km/h da rausschießt und dir am Auge vorbei oder ins Auge, also. Aber beim,
da zahlt zum Beispiel man eine Gefahrenzulage und dann mal.
Aber zum Beispiel beim Bogenschießen ist es fast durchgehend richtig, richtig cool. Da haben sie vor 4 Jahren oder 5 Jahren hatten sie immer noch eine Kamera im Bullseye, also ganz in der 10,9 oder so ist das beim Bogenschießen. Mitte. Hm. Das sind halt so coole Aufnahmen, so gerade wenn die in Slow-Mo sind, du bist halt da und dann kommt so ein Pfeil und der schlägt halt so direkt neben deinem Kopf, also quasi neben deinem Fernseher ein.
Sieht ja, so cool aus. Ja, wenn sie da reingeschossen hätten, das kann ja passieren, oder?
Ja, dann zählt das 10,9 halt und dann ist gut. Also ist halt die Kamera kaputt, ja, mein Gott. Ja, sie sieht so kleine Kameras, das sind ja dann keine High-End-Kameras,
motiviert, kosten 100 Euro. Das motiviert doch die Sportler.
Ja, ja, genau.
Wenn die dann hinterher im Olympischen Dorf da bei ihren Sexpartys
sind. Wer schafft es, die Kamera zu zerstören? Ich hab
die Kamera kaputt geschossen.
Aber ich glaube auch so eine Goldmedaille ist eine ganz gute Motivation. Also gerade bei so Randsportarten, also weißt du, wenn du im Bogenschießen Olympiasieger bist.
Bogenscheißen.
Da bist du halt wer, ja? Also irgendwie Lisa Unruh kennt jeder hier in Deutschland. Mhm. Ja, ich hab's befürchtet.
Doch, den Namen habe ich schon gehört. Ich glaube, weil ich heute die Zusammenfassung gesehen habe und ein Interview mit ihr. Ich habe leider nicht gesehen, wie sie geschossen hat, aber ein Interview.
Ach. Ja.
Ja,
ja, gut. Aber trotzdem, Olympische Spiele machen Spaß und insbesondere der, jetzt gerade in deinem Fall, Christoph, die ZDF-Streams, auch wenn der ZDF nicht dran ist, haben die ziemlich viele Streams laufen. Ich habe noch nicht ganz verstanden, welche Streams nur die ARD produziert und auch nur sendet. Und manche, da hast du dann den ARD-Reporter trotzdem in deiner ZDF-Umgebung. Aber wie gesagt, die machen es bei vielen, nicht bei allen Ereignissen so, dass du da zumindest diese Sprungmarken hast. Und weiß ich nicht, wenn du jetzt heute das Gerätefinale im Turnen der Herren schauen möchtest, aber eben nur zum Beispiel die Sieger sehen möchtest, oder nee, heute war Mehrkampffinale, also nur den Sieger angucken möchtest, dann kannst du halt immer dahin gehen, dahin springen, wo der gewonnen hat, jetzt gerade die Übung am Pauschenpferd macht oder am Sprung oder sonst irgendwas. Und kannst dir eben
was?
Pauschenpferd. Das ist ein geiles Wort, gell? Habe ich auch gerade gedacht.
Englisches Wort übrigens, Pommelhorse. Macht's nicht viel besser, oder?
Doch, macht's viel besser als großartig. Immer.
Ich finde beide super.
Das ist dieser Kasten mit so zwei Stangen
mit
oben
den
drauf, wo du so drauf turnst mit so.
Mit diesen Griffen, gell?
Ja, genau. Ja. Wo du so quasi Breakdance auf dem Kasten machst. bisschen. Pauschenpferd. Ein krasses Gerät, das ist so. Also gut, die Turnsachen sind eh alle.
Ja, ja.
Irgendwie nicht nachvollziehbar. Unsere Tochter stand immer da so, das auch machen. So Ringe, weißt du, Ringe, Kreuzhang. So, das auch machen. So, ja, ich glaube nicht, dass du das mal mit rausgegangen hast, die Schaukel umgebaut. Wir haben irgendwie, als wir die Schaukel gekauft haben, gab es eben so Ringe mit. Dann habe ich ihr die Ringe hingehängt, ist sie da irgendwie dreimal hin und her geschaukelt und dann ja, hat sie es wieder sein lassen.
Meine Tochter will jetzt immer Ballett machen. Ich weiß nicht genau, wie sie darauf gekommen ist. Ich glaube, die hat irgendwie einen Badeanzug oben gefunden, der wie an so ein Balletttütü angelehnt ist. Keine Ahnung. Sie will jetzt immer, kam sie jetzt neulich vom Kindergarten, sie will jetzt richtig Ballett machen. Ich habe erst einen Schreck gekriegt, weil ich dachte so, also erstmal, weil ich Ballett für einen der toxischen Sportarten überhaupt halte. Und außerdem, weil sie da halt nicht glücklich wird, weil das kann sie halt nicht. Wir sind froh, wenn sie laufen kann. Ballett ist halt völlig far out, das wird sie niemals können.
Ist halt eine krasse Körperschule, du musst halt...
Klar, aber eine Körperschule in welche Richtung, ne?
Genau.
Also, ist halt die Frage, ob das nicht genau das schult, was wir nicht, wir wollen ja, dass sie nicht auf den Spitzen steht, sondern dass sie platt auftritt und so, gell? Und,
also, ja, stimmt, in eurem Fall natürlich doppelt. Ja. Nee, aber auch Bewegung und Beweglichkeit, also das ist halt schon...
Das schon, ja, schon klar.
Gut. Insbesondere, wenn man später sowas wie Tanzen machen will.
Ja, stellt sich aber raus, ja, das ist für die Rosa, also da hat sie einfach eine Schädigung, die sie... Was wird sie alles nicht machen können, ganz klar. Wir sind froh, wenn sie irgendwann mal ohne Hände eine Treppe laufen kann, was sie jetzt noch nicht kann, obwohl sie 4 ist. Gell? Also stellt sich aber raus, sie meinte mit richtig Ballett machen, sie zieht sich diesen Tütü-Schlafanzug an, nicht Schlafanzug, Badeanzug an, über ihre normale Kleidung und tanzt ein bisschen zu Hamilton.
Ist doch fast wie Ballett, oder?
Ja, genau. Hauptsache sich drehen, sich oder also
ja, den, doch gut.
Die Mama oder den Papa nehmen und immer drehen.
Ja. Der wird ihr nicht schwindlig oder schlecht?
Nö, mir schon.
Du drehst sie oder drehst du dich mit?
Nee, wir drehen uns umeinander.
Ach so. Oh ja, das ist fies.
Ja. Ja, genau.
Ja, und da haben die irgendwie.
Komisch, Kinder stecken das immer besser weg als Erwachsene.
Ja.
Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
Und die ganz Kleinen, denen wird gefühlt noch gar nicht schwindlig. Ich habe es gemerkt irgendwie, wir waren auf dem Spielplatz und die ist auf dieses so ein Drehding gegangen und dann immer wieder weggelaufen. Das war überhaupt kein Problem. Und 3 Monate später
besoffen, ne?
hat das Gleichgewichtsorgan irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Änderung vorgenommen. Und dann läuft sie halt und macht 3 Schritte und liegt da so, ah ja gut, so geht's mir auch. Das war irgendein Entwicklungsschritt. Das war so.
Ja, und dann kotzen sie auch im Auto.
Nee, das machen meine zum Glück nicht. Da bin ich wirklich froh.
Das hat mir das,
glaube ich, schrecklich. Würde ich direkt mitkotzen.
Echt?
Ja, als dieser Geruch, dieser Kotzegeruch, das finde ich, es gibt kaum was Schlimmeres. Kaum was Kotzetreibenderes als Kotzegeruch.
Ja, da bin ich auch ein bisschen empfindlich, ja.
Echt? Ich bin da irgendwie abgehärtet, mir macht das. Aber wir hatten das jetzt, da waren wir irgendwie ein Eis essen und irgendwie hat sie entweder das Eis nicht vertragen oder danach Wasser getrunken und das nicht vertragen oder durch einen Hustenreiz oder sowas. Jedenfalls, die andere wurde gestillt, wir saßen im Auto, ich saß auf dem Fahrersitz, sie saß auf meinem Schoß, wir machen irgendwie Quatsch und dann landet alles auf mir und dem Lenkrad und dem Auto und ihr. Und
oh Gott, ein Albtraum.
Und dann noch 20 Minuten nach Hause fahren. Ein Spaß.
Oh Gott.
Wir sind mal auf dem Weg zum See gewesen, wollten an den Raunheimer Waldsee, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob ihr den Raunheimer Waldsee kennt, aber das letzte, bevor man auf den Parkplatz fährt,
da hab ich Triathlon gemacht.
Da ist ein Kreisel. Mhm. Und genau an diesem Kreisel hat sie das ganze Auto voll gekotzt. Wir hatten halt so richtig so für einen Tag am See alles gepackt.
Kannst
und genau
du nicht noch eine Minute warten?
Genau, dann im letzten Kreisel kotzt sie das ganze Auto voll, sich, das Auto, den Sitz, alles komplett. Und dann halt bin ich in den Kreisel rein, aus dieselbe Straße, die ich gekommen bin, wieder aus dem Kreisel raus und bin die 35 Kilometer zurück nach Hause gefahren. Tag am See war gestrichen.
Oh nein.
Also wirklich so auf dem letzten Meter, wo du dir so denkst, so kotzt du 2 Minuten später, haben wir einen Tag am See, kotzt du da, haben wir keinen. Aber so war's halt.
Oh Gott. Und warum habt ihr den Tag abgebrochen? Weil du nicht wolltest, dass das ins Auto einwirkt, oder was?
Ja, einfach war ein heißer Sommertag. Du hättest ein Auto voller Kotze in der Sonne stehen lassen.
Gott.
Also das,
oh Gott. Das, und dann gegoren.
Ja, das möchtest du einfach nicht. Also so viele Feuchttücher hatten wir, glaube ich, auch
auf
dabei.
Null.
Genau. Ja, das machst du halt nicht. Oh. Also das putzt du dann schon erstmal ordentlich und holst irgendwie einen Eimer mit ein bisschen Seifenwasser.
Boah, ist das schrecklich.
Ja, wir waren auch froh, dass wir da unseren Hof hatten und das Auto reinstellen konnten und einfach zwei Tage lang mit offenen Türen stehen lassen konnten.
Ja.
Furchtbar.
So, einer von
hier wieder gelandet.
Ja, einer von euch möchte reisen und hat wilde Webseiten besucht.
Ich möchte gar nicht reisen. Eigentlich, ich habe jetzt da einreiseanmeldung.de in unsere Shownotes geschrieben, aber eigentlich will ich über lustige, fehlgeleitete E-Mails sprechen. Ich kannte dieses Portal gar nicht. Das ist ein Portal vom Bundes.
Da hast du auf Twitter schon drüber gesprochen, oder?
Ja, vom Bundesgesundheitsministerium und dem RKI gibt es jetzt so ein Portal, einreiseanmeldung.de. Da muss man sich irgendwie melden, wenn man aus einem aus dem Ausland irgendwie kommt und dann sagt einem diese Seite, ob man irgendwie in Quarantäne muss oder ob man irgendwie eine Testpflicht hat oder eine, wie man sich halt zu verhalten hat irgendwie. Also diese Webseite hilft dir dabei, sozusagen dich korrekt zu verhalten, wenn du aus dem Ausland zurückkehrst oder halt, muss ja nicht zurückkehren, aber nach Deutschland einreist jedenfalls. Und eines schönen Tages mache ich meine E-Mail auf und finde eine Befreiung von der häuslichen Quarantäne vom Gesundheitsamt des Landkreises Oder-Havelland.
What?
Und dann war ich einigermaßen verwirrt, weil ich bin nicht im Ausland gewesen, schon seit 2000, weiß ich nicht, 18 nicht mehr oder so. Und 19, egal, jedenfalls vor der Pandemie. Und ich bin auch schon gar nicht aus dem Landkreis Oder-Havelland und habe mit dem auch nicht viel zu tun, auch wenn ich früher da in der Nähe gewohnt habe. Und bei einreiseanmeldung.de habe ich mich auch nicht angemeldet. Und dann war mein erster Instinkt so, naja, das wird wieder irgendwie sein, der seine E-Mail-Adresse nicht richtig schreiben kann, weil es gibt ja durchaus, also Robert Krüger ist jetzt kein, ist nicht Thomas Müller oder weiß ich nicht.
Aber ist auch nicht ganz exklusiv.
Aber ist nicht
ganz exotisch.
Keine Sammelbezeichnung, aber kurz davor.
Ja, ist keine Leuthäuser Schnarrenberger, aber so, ja, gibt's durchaus noch ein paar in Deutschland. Ist auch lustig, ich habe bei Google, man macht ja so Vanity Alerts, ich weiß nicht, ob ihr das habt. Ich habe so einen Google-Alert auf meinen Namen.
Was für ein Ding? Ich weiß nicht, was Vanity ist.
Naja, so ein Alert auf deinen Namen hast du nicht eingerichtet bei Google?
Nee, warum?
Das hat man doch, oder? Wenn man wissen will, wann
wenn jemand danach sucht oder war.
Ach, nee, wenn eine Webseite kommt, eine neue Webseite, die in dieser Suche triggern würde, dass du dann eine Nachricht bekommst, wo es dann sagt, so, hier ist ein Christoph Perner erwähnt worden. Und da gibt es irgendwie so einen Handwerksmeister, der Robert Krüger heißt, der immer mal wieder in der Presse auftaucht und dann irgendwie Fußballspieler, die hin und wieder Tore schießen, bei irgendwelchen, weiß ich nicht, Kreisligisten oder so, die dann immer in der Lokalpresse sind. Das ist sehr unterhaltsam, wenn man so seinen eigenen Namen bei Google verfolgt.
Ein paar Christoph Perners in Österreich und es gibt einen Wolfgang Perner, ich heiße ja Christoph Wolfgang Perner. Ein Wolfgang Perner, der war der nicht Skifahrer, ein sehr erfolgreicher, vor 10, 20 Jahren oder so? Ein Österreichischer, glaube ich, der dann, glaube ich, aber wegen Doping oder so aufgehört hat. Irgendwie sowas war da.
Naja, jedenfalls habe ich das, habt ihr das auch, gibt es Leute, die eure, wenn eure Namen, also ich spreche jetzt bei dir, Christoph, wenn dein Name vielleicht gar nicht so selten ist, habt ihr das manchmal, dass Leute irgendwie eine ähnliche E-Mail-Adresse haben und sich dann bei ihrer E-Mail-Adresse vertippen und dann Mails bei euch landen? Die nicht bei euch sind?
Da ich solche E-Mail-Adressen nicht habe, ich habe ja nur eine E-Mail-Adresse, die wirklich meinen Namen beinhaltet und die hat als Domain einen ziemlich verklausulierten Kurzformnamen meiner Firma. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist gegen null, dass das passiert. Und ich habe kein T-Online-Dings und bei GMX habe ich auch keinen mit meinem Namen. Und deswegen, nee, das ist mir, glaube ich, noch nicht passiert. Wenn mich nicht alles
Stefan? Nee. Ist auch noch nicht passiert.
Also ich habe das ständig. Ich hab mehrere E-Mail-Adressen, die irgendwie, ich will sie jetzt nicht sagen, aber die so mit Robert Krüger und dann halt mal mit Punkten, mal ohne. Und ich habe die bei mehreren von diesen berühmten deutschen freien E-Mail-Anbietern und die sind bei mir da auch unterschiedlich. Und es gibt offensichtlich Robert Krügers in Deutschland, die die nicht in der Lage sind, ihre E-Mail-Adresse gerade auszutippen. Und dann immer wieder meine E-Mail-Adresse da eingeben, indem sie, was weiß ich, einen Punkt hinzufügen oder einen Bindestrich weglassen.
Ich habe so Leute in der Familie, möchte ich sagen.
Ja. Was hast du? Das habe ich nicht verstanden.
So Leute in der Familie, kennst du das nicht so? Was ist jetzt meine E-Mail-Adresse? www? Nee, das nicht, das ist eine Webseite.
Ich finde es immer spaßig, bei Kunden, wenn die einem die ihre E-Mail-Adresse diktieren und dann immer Groß- und Kleinschreibung natürlich mitdiktieren. Geil, ja. Und dann auch Punkte mitdiktieren und dann ist es aber eine Google-Mail-Adresse, wo ich mir auch denke, oh.
Ja gut, aber das mit den Punkten, das ehrt sie ja in dem Sinne, dass das bei Google Mail ja so ein Sonderfall ist, dass die Punkte nicht zählen. Also das,
was zählen die nicht?
Das ist auch
Nerdwissen. Bei Google Mail ist es egal, ob da Punkte reinmachst. Du kannst, wenn du eine Google Mail-Adresse hast, kannst du da vorne überall Punkte hinmachen. Du kannst S.T. Effern, Giesbert, völlig egal. Die Punkte sind geschenkt.
Echt? Wie lustig.
Ja, kannst du machen, wie du willst.
Genau, aber das ist
aber echt das Nerdwissen. Großen Kleinschreibung ist ganz wichtig.
Ja, jedenfalls, wenn sie ihr Passwort diktieren.
Genau. Ja, das stimmt.
Ist auch gut.
Ja. Naja, jedenfalls, da passiert mir das öfter. Ich habe früher Öffnungszeiten der TU Chemnitzer Unibibliothek und Einladung zu irgendwelchen Lerngruppen und Rechnungen. Dann habe ich irgendwie eine geplante Badsanierung von irgendeinem Typ, der sein Haus irgendwo da oben, das könnte der in Oder-Havelland sein, der hat irgendwo da oben eine Adresse. Da kriegst du dann irgendwie die Angebote und die Zeichnungen vom Architekten und alles Mögliche. Es sind ja dann immer irgendwelche Firmen.
Weil das erreicht halt den richtigen nicht. Also das ist halt gemein.
Ja, natürlich, aber ich habe auch keine Chance. Ich weiß ja nicht, was ich wo einfügen oder weglassen muss.
Ja,
muss ich einen Bindestrich
81
irgendwo
hinmachen? Dahinter
muss,
oder, ja.
Ja, das kann ich alles nicht wissen. Also ich habe einfach keine Chance. Ja. Manchmal, wenn es irgendwie so drastisch dringend aussieht und definitiv nicht nach Spam, dann schreibe ich zurück und schreibe irgendwie so, ja, also ich heiße auch Robert Krüger und man hat Ihnen eine E-Mail-Adresse gegeben, aber die man Ihnen gegeben hat, ist falsch. Wenn Sie einen anderen Weg haben, diese Person zu kontaktieren, dann machen Sie das und fragen bitte nochmal nach der richtigen E-Mail-Adresse. Da kommt nie was zurück, nicht mal ein Danke. Also, das sind dann immer so.
Den Herr aus dem Havelland, den könntest du ja eigentlich mal fragen, also wenn die dir öfter schreibt, auch wegen seinem Bart und so, vielleicht ist das ja ein ganz vernünftiger Mensch, also.
Nee, offensichtlich nicht.
Wenn er seine E-Mail-Adresse
gerade auszutippen, also was ist der Rest denn von dem Kopf los? Also, also Entschuldigung.
Das bringt mich auf so viele lustige Ideen.
Ja, was natürlich. In Amerika gibt es eine Firma, die veranstalten Konzerte. Und die haben einen, der ist offensichtlich Teil von diesem Technik-Team. Und der muss auch eine ähnliche E-Mail-Adresse, da geht es um meine iCloud-Adresse, haben, wie ich. Und da werde ich immer in CC gesetzt, dass ich über diese Bedingungen, die so Stars stellen, die dann da auftreten wollen, da kriegt man dann immer so PDFs. Und in diesen PDFs steht dann drin, was der Star so alles haben will. Irgendwie, was weiß ich, 2 SUVs, wo mindestens 8 Leute reinpassen und 2 Flaschen von dem Whisky und das Essen und aber ein Steak medium gebraten und auf gar keinen Fall das
dabei als Beilagen und so weiter. Kannst du da nicht mal ein paar Sachen bestellen für uns?
Es ist total großartig. Und da auch immer so Bühnenlayouts und so. Und wir müssen so und so viel Amp-Anschlusspower haben für unsere Lichtanlage. Und wir müssen irgendwie für unseren Front of House muss Cola da sein und keine Ahnung was. Da sind ganz viele so Bedingungen drin. Und die werden dann immer von diesem einen Typen weitergeleitet, dass alle Departments sozusagen ihr okay geben, dass das klar geht, was die da fordern. Und ich bin irgendwie auf diesem Verteiler gelandet oder irgendein anderer,
so okay.
Rob Krüger, ja,
passt.
Ich habe noch nie was abgenickt. Ich will ja auch weiterhin Mails bekommen.
Sag, nein, das mit dem Whisky, das machen wir nicht. Nee. Wir waren so betrunken beim letzten Mal, das geht nicht.
Ja, also ich meine,
die Optionen sind einfach zu gut. Daraus so eine James Veitch Stand-Up-Nummer machen, das wird super.
Ja, wahrscheinlich ist das aber alles copyright-mäßig problematisch, weil das sind ja alles Mails, die nicht an mich gedacht sind. Und ich habe ja auch nichts dafür getan, dass ich die kriege, die kommen.
So was Ähnliches gibt's übrigens bei uns auch in der Firma. Mein Kollege, der hat einen polnischen Nachnamen und einen Vornamen mit S am Anfang. Und wenn unsere Sekretärin so an alle oder an einige von uns was schreiben will,
so eine Sammelmail, so irgendwie Besprechung morgen oder hier, ihr habt schon wieder den Müll nicht getrennt oder irgendwie sowas.
Sowas kriegt ihr per Mail?
Ja, ja. Ja, ja, die ist erwachsen. Hat alles per Mail. Ja, total. Dann schreibt die eben eine Mail an uns und dann schreibt die eben oben ja, die ersten paar Buchstaben von unserem Namen und dann wird es ja erkannt, ja, weil es im Adressbuch oder, ja, kennt ihr ja. Und dann schreibt sie halt die ersten drei Buchstaben von seinem Nachnamen und dann steht da also dann S-Punkt und der Nachname und dann sagt sie, ah ja, okay, hat sie erkannt, dann klickt sie da drauf und die anderen und so weiter, ja. Und das Problem ist, dass irgendwo in irgendeiner Behörde in Offenbach, ich glaube in Regierungspräsidium oder so, keine Ahnung, also irgendeine relevante Behörde, für uns relevante Behörde, direkt hier in der Gegend, gibt es eine Frau, die heißt Silke und dann der gleiche Nachname, also auch S-Punkt und der Nachname, und die halt auch irgendwie in unserem Adressbuch ist und unsere Sekretärin merkt halt häufig nicht, genau, ouch, dass sie das an diese Frau vom von dieser Behörde schickt und nicht
an... Und die dann anpöbelt, dass sie den Müll nicht getrennt hat. Ja,
genau. Ist lustig.
Und wir sehen es dann immer schon so, oh nein, die Rosi hat es wieder an die Frau von der Behörde geschickt. Ja, das ist genau der gleiche Fall wie bei dir mit deinem... Ja.
Vielleicht sollte denn der Frau von der Behörde mal irgendwie ein Fresspaket schicken. So, sorry für die ganzen internen Mails, das ist.
Ja, ich habe mit der sogar schon zu tun gehabt.
Also, echt?
Ja, aber nicht so nah, dass ich das thematisiert hätte. Aber das ist ja natürlich auch ein bisschen peinlich. Weil die kriegt halt regelmäßig von uns E-Mails.
Vor allem so internen Quatsch. Weißt
ja,
du,
ja, so genau, nur so internen Blödsinn.
Ich hatte einen Fall mal erlebt, da hat ein Praktikant, der danach irgendwie Anschlussbeschäftigung suchte, statt das irgendwie an seinen Vorgesetzten oder weiß ich nicht, den Abteilungsleiter oder so zu schicken, hat er dann so einen Verteiler genommen, der quasi alle et so und
Konzern.
So.
Konzern.
Ja, oh so Gott. Auf dem Niveau, ja. Und dann ging halt so ein Gesuch nach einer Anschlussverwendung, so nach dem Motto, würde sich eine Gelegenheit ergeben für mich, bla bla bla, halt an so einen Verteiler von, ich weiß nicht, 5000 Leuten oder so. Und er hat klar so formuliert, dass er nicht dafür gedacht hat, das reicht wahrscheinlich sogar nicht mal. Bisschen peinlich. Weiß nicht, ob er damit durchgekommen ist, habe ich nicht nachverfolgt damals, aber sehr unterhaltsam.
Ja, Ich habe mal eine E-Mail nicht erhalten, wo mir ein Kollege ganz locker gesagt hat, hey, sorry, mir so ein Termin noch ein bisschen findet, ich muss jetzt erstmal Mittagessen gehen. Und die ging leider an die Geschäftsführung. Das war irgendwie auch blöd. Der hatte gleich Initialen so. Ja, ihr Gespräch nachher, der Kollege geht erstmal essen. Okay, danke. Warum wissen Sie das? Warum weiß ich das nicht? Ja, der hat wohl, naja.
Er hatte keine Lust.
Verteiler-Fail hat er gehabt.
Ja, der gleiche Initialen und wenn du dann irgendwie anfängst zu tippen und dann taucht da irgendein Name, ja, es wird schon der richtige sein.
Kann schon mal passieren.
Und dann landet es halt irgendwie ganz oben. Ja.
Also mittlerweile ärgere ich mich eigentlich, dass ich nicht damals, als das erste Mal passiert ist mit diesen falsch zugesandten Mails, in meinem Mail-Programm nicht einen eigenen Ordner dafür angelegt habe, in der ich die sammel. Weil ich hatte das jetzt über die Jahre... Ja, kann ich immer noch anfangen, das stimmt, aber ich hatte über die Jahre jetzt schon so viel. Teilweise ist dann monatelang nix und dann kommt mal wieder was. Auch mit diesen Konzert-Heinis aus Amerika, da war jetzt natürlich wegen Corona wahrscheinlich auch einfach so lange Funkstille, dass ich das schon komplett vergessen hatte. Und jetzt geht offensichtlich in Amerika die Konzertsaison, es ist auch immer Country-Musik übrigens, aber von Künstlern, die man durchaus in der Wikipedia findet, die ich nicht kannte, aber die man in der Wikipedia findet. Und
wenn du auf sowas mal reagierst, so ganz seriös, guckst halt, wie das aussieht und dann einfach irgendwas zur Diskussion an alle stellst.
Ja, aber gut, dann wissen sie doch sofort, dass ich nicht der bin. Also dann rufen sie den an und sagen, was meinst denn du? Und er sagt, was, ich habe nicht geantwortet, was willst du von mir? Und dann kriege ich nie wieder so lustige Mails, wo ich sehe, was diese Künstler so fordern. Ist doch viel
wichtiger. Könnte passieren, so. Ja, stimmt. Ja,
vielleicht auch was anderes. Vielleicht antwortest du dem Havelland und sagst, du bist schon seit 2 Wochen unterwegs.
Immerhin wurde ich ja jetzt befreit von meiner häuslichen Quarantäne. Das heißt also, derjenige, der das jetzt bekommen hat, der sitzt vielleicht noch 2 Wochen zu Hause.
Oh, der arme Mann.
Ja gut, aber das ist die gerechte Strafe dafür, dass er seine E-Mail-Adresse nicht richtig tippt. Aber es hätte ja auch andersrum sein können.
Ja, oder frag das Amt, du hustest schwer Blut, ob du wirklich rausgehen sollst.
Das steht explizit in dem Text. Steht explizit in dem Text drin.
Mehr Blut.
Wenn ich Symptome hätte, dann würde diese Mail, dann würde diese Befreiung nicht gelten. Wenn ich also die üblichen Corona-Anzeichen zeige, dann ist diese Befreiung damit.
Bluthusten ist ja jetzt kein Corona-Zeichen.
Kein Corona, oder? Nee, ist Tuberkulose. Ja. Kann ich also rausgehen.
Genau. Oder Havelland haben die keine U-Bahn. Also insofern, in der U-Bahn da rumhusten kannst du da nicht.
Das wäre schon lustig, so Sachen, die Leute zu trollen.
Ribbeck von
also meine erste Idee war halt, und das habe ich auf Twitter so geschrieben, ob dieses Portal digitale Einreise, also einreiseanmeldung.de, ob das gegebenenfalls mal wieder so ein Sicherheitslücken-Fu ist, wo die, also man würde ja erwarten, dass man da, wenn man sich da anmeldet und eine E-Mail-Adresse eingibt, dass das Ding dann einem so einen Code schickt irgendwie. Die E-Mail-Adresse, klar, den man dann da eingeben muss. Simple Sache, hat jeder schon 2 Millionen Mal gemacht. Und das ist ja der Weg, wie das Ding im Grunde verifiziert, dass du deine E-Mail-Adresse richtig getippt hast. Und meine erste Idee war, das RKI und das Bundesgesundheitsministerium werden noch nicht so einen dämlichen Anfängerfehler gemacht haben. Und diese Frage habe ich halt getwittert. Aber mit dem Zusatz auch, oder tippt da jemand im Nachgang irgendwas händisch ab? Und ich habe da noch mal ein bisschen geklickt. Ich wollte jetzt nicht, sozusagen eine gefakte Anmeldung dort hinterlegen, dass ich irgendwo einreisen will. Das, keine Ahnung, also ich wollte es einfach nicht machen. Insofern habe ich es nicht nachvollzogen, ob meine E-Mail-Adresse geprüft werden würde oder nicht. Allerdings habe ich irgendwo gelesen, dieses Portal würde dir ein PDF schicken. Und da ich dieses PDF auch in meinem Spam-Ordner nicht gefunden habe, gehe ich davon aus, dass tatsächlich das Gesundheitsministerium, Gesundheitsamt oder Havelland ist, was da irgendwo tatsächlich dem Cut and Paste nicht fähig ist oder einen Fax bekommen hat. Das ist wahrscheinlich sogar bei deutschen Behörden die wahrscheinlichste Erklärung, dass da irgendwo ein Fax aus dem Faxgerät kam und die dann von Hand die Adresse abgetippt haben. Und dabei dann halt vielleicht die Punkte, Striche dazu gekommen oder verloren gegangen sind oder wie auch immer.
Krass.
Ja.
Was darf das, also. Oh, da fällt mir so viel Quatsch ein, den man damit machen kann. Also gerade wenn die das falsch, nee, jetzt mal so versucht, einen Hauch ernster zu denken. Wenn die das falsch abtippen, dann ist ja dieser arme Mann, seine E-Mail-Adresse ja richtig eintippen kann, sitzt jetzt irgendwie noch 2 Wochen in der Quarantäne, während das Havelland einfach nicht richtig damit umgehen kann. Also da wäre es fast schon eine Überlegung wert, den zu retten. Mir ist vorhin, als du angefangen hast, es geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, noch was eingefallen, was wir früher TM in den 90ern gemacht haben. Hatten Firmen, um ihre Kunden gut zu erreichen, in Werbung immer so 0130er Nummern oder dann später auch die 0800er Nummern abgedruckt.
Oh, 0130, hast du es gerade gesagt, das war so ein
ja, genau.
Blast from the past, so diese Nummer hatte ich völlig vergessen.
Genau, die war nämlich kostenlos. Und da habe ich mit einem Freund mal einen Nachmittag verbracht. Wir haben irgendwelche Kataloge von irgendwas gewälzt und haben einfach überall angerufen und Prospekte bestellt. Für den Dritten.
Das hast du, glaube ich, schon mal erzählt, ja?
Auch hier in der Sendung?
Ich meine ja.
Gut. Dann wird es auch keine gute Geschichte mehr. Aber es ist halt schon schön für Menschen, die irgendwie... Ich habe heute mal wieder Kataloge gekriegt. 18. Ups.
Ja.
Und irgendwie so, was wäre denn, wenn ich mich jetzt irgendwo anmelde und andere Leute E-Mail. Na, ich mach's lieber nicht, aber da kann man schon viel faxen. Ja, deswegen gibt's halt immer dieses Doppelte.
So wahnsinnig viel faxen kann man da gar nicht mehr machen, aber es gibt tatsächlich noch Möglichkeiten, wo das geht. Und dann tatsächlich auch an Stellen, wo man sich wundert, dass das noch geht. Also, aber naja.
Ja, wie gesagt, bei mir sind es halt meistens so Läden, wie dann irgendwie so der lokale Architekt oder der Fliesenleger oder irgendwie so, wo dann einfach nur wahrscheinlich, wie ist ihre E-Mail-Adresse und dann diktierst du irgendwas, der andere schreibt es falsch mit oder du diktierst es falsch. Und sagt, also vielleicht solltet ihr das mal machen. Legt euch doch mal an, irgendwie stefan.giesbert@gmx.de und dann auch nochmal gucken, wenn das vergeben ist, dann machst du es ohne oder machst du mit Bindestrich oder so und dann leitest du das auf deine Google-Mail-Adresse weiter und wartest
einfach. Meine Frau hat eine Gmx-Adresse mit ihrem Namen und zwar ohne Punkt dazwischen. Da kommt es manchmal vor, tatsächlich. Weil es die mit Punkt, komisch eigentlich, trotz unseres Nachnamens, unseres, ja gut, wahrscheinlich irgendwelche Österreicher oder so, gab es den schon. Und da ist wohl ein, zweimal schon vorgekommen, dass da was falsch kam, aber nicht so lustig wie bei euch.
Also ich werde weiter berichten, wenn mal wieder richtig witzige Dinge passieren, dann können wir die Kategorie wieder aufleben lassen.
Gott, wir haben ja viele Kategorien mittlerweile.
Ja, ja. Jetzt kommt wieder eine Highlight-Kategorie, möchte ich sagen.
Oh Gott.
Wie schaut's denn aus?
Ach, dieser Jingle ist einfach viel zu lang.
Das ist der kurze.
Gott, oh Gott. Es schaut ziemlich, ich weiß nicht genau, wie es letzte Woche war, aber es ist bei 77,9, das heißt 4,1 minus. Ich glaube, da waren wir letzte Woche auch etwa. Ziemlich stagnierend. Heute übrigens, weil ich ja, wie gesagt, sehr sparsam heute gegessen habe und heute, wir hatten noch einen Rest Schmorgericht von vorgestern, aber das hat nicht mehr gelangt und wir haben unheimlich viel Zucchini momentan und da habe ich das Schmorgericht verlängert und hab nochmal eine Zucchini darin klein geschnippelt, zwei Stunden lang geschmort und noch einen Haufen Zwiebeln, was natürlich praktisch keine Kalorien hat, aber echt lecker schmeckt, wenn man noch genug Rotwein dazu gießt natürlich. Dadurch kommen schon ein paar Kalorien dazu. Gleichwohl hatte ich noch einen Haufen übrig. Ich habe heute noch 653 Kilokalorien übrig, obwohl ich, und jetzt kommt der eigentliche Höhepunkt, während unserer Aufnahme schon 277 Kilokalorien Wodka getrunken habe.
Wie ist das? 200 Kalorien?
12 Cl. 12 Cl. Ja, ich bin ganz gut dabei.
Alter. Ja, sauber.
Ja, ich gebe mein Glas nämlich immer hier bis zu zwei Zentilitern voll und ich habe es jetzt schon 6-mal vollgegossen. Also, ja, es ist, wie es ist. Aber sonst, es gibt nichts zu berichten groß. Es stagniert momentan. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es, mal gucken. Aber es war ja die letzten Male auch so, da stagniert es und dann plötzlich ging es dann weiter.
Ja,
also
plötzlich mal gucken. Ist wieder was Neues, genau.
Ich habe noch ein neues Kapitel eingefügt. Ich weiß nicht, ob du das noch irgendwie eingebastelt
hast. Hab ich schon
mal darüber reden? Hast du
schon, fantastisch. Der Bob hat dir auch geantwortet, dass er darüber reden möchte. Ja, jetzt dann kannst du sagen, worum es geht.
Bob.
Ich oder den Christoph?
Nein. Es geht um Benjamin Mark. Genau, es geht um Benjamin Mark. Du hast uns eine wunderbare Podcast-Folge empfohlen, die wir auch hier empfehlen sollten. Finde ich.
Genau. Ich habe vor einer Weile irgendwie im NDR Coronavirus Update, die sind ja im Moment in so einer Sommerpause, wo sie so Kurzfolgen machen, und da haben sie einen anderen Podcast empfohlen, und zwar auch von NDR Info, und der heißt Raus aus der Depression, und der wird moderiert von keinem anderen als Harald Schmidt, der Schirmherr der Deutschen Depressionshilfe ist. Und irgendwie hat mich das getriggert und interessiert, da habe ich das mal abonniert, und heute kam eine neue Folge, und der Gast dieser Folge, das ist immer irgendwie, diese Sendung ist immer so zweiteilig. Am Anfang ist ein Betroffener, der irgendwie die Depression hat oder hatte oder sowas in der Art. Der erzählt dann so ein bisschen seine persönlichen Erlebnisse damit, und im hinteren Teil kommt dann ein Professor von der Uni Frankfurt, ich habe seinen Namen gerade nicht parat, und der darf das dann nochmal wissenschaftlich, medizinisch einordnen. Und dann war da heute zu Gast in diesem ersten Teil der Sendung Benjamin Mark, und dass der Depression hat.
Und Friederike.
Und Friederike, seine Frau. Und dass der Depression hat oder hatte, damit ist ja übrigens Kurt Krömer auch kürzlich so ein bisschen in die Öffentlichkeit gegangen, dass auch Kurt Krömer von Depressionen befallen ist, hätte ich beinahe gesagt, also betroffen ist. Und Benjamin Mark, das hatte ich schon mal irgendwo gelesen vorher. Und das, wer jetzt Benjamin Mark nicht kennt, das ist sozusagen ein Urgestein der Filmpodcaster-Szene, wenn man so will. Also bevor er Spiegelredakteur geworden ist, war er beim Ohrensessel. Dieser Podcast heißt heute Flimmerfreunde. Und der Ohrensessel war so ein bisschen wahrscheinlich das geheime Vorbild, aus dem wir den Sneakpot geschnitzt haben, wenn man so möchte.
So geheim jetzt auch wieder nicht, oder?
Ja, und, genau.
Und Benjamin Mark im Speziellen, also für mich jedenfalls. Es war für mich, natürlich ist Bernd Begemann so der Kulminationspunkt des
Ohrensessel-Flimmerfreunde,
aber Benjamin Mark war schon meine Identifikationsfigur immer. Und ich vermisse ihn schmerzlich, seit er weg ist. Noch heute, obwohl er schon echt lange weg ist.
Ja, ich habe, seitdem genau. er weg ist, habe ich vorhin schon geschrieben, glaube ich, kaum eine Sendung fertig gehört, weil irgendwann geht er mir einfach so sehr auf den Sack, dass ich Skip nächste Folge mache.
Du meinst also, jetzt Kai Otto?
Kai Otto. Ich möchte gar nicht seinen Namen sagen.
Achso, den Ersatz. Ja, Kai Otto, ist halt die Frage, ob man ihn als, heißt er überhaupt Kai Otto? Ja, oder?
Ja, heißt er.
Ja. Ob man ihn als Ersatz
für Benjamin Mark sehen muss.
Sehr gut. Ich glaube, das war vielleicht ein Problem auch von uns, dass wir ihn einfach zu sehr als Ersatz für Benjamin Mark gesehen haben, was er halt nicht ist, sondern er ist einfach eine andere Figur mit einem anderen Profil. Und ich muss sagen, da ist er mir mittlerweile auch stärker ans Herz gewachsen. Also klar, ich finde manches nervig und exaltiert an ihm, aber ich finde auch vieles gut, was er sagt. Und also
ja, das schon, aber ich finde er
total halt wertvoll. Aber er ist halt nicht Benjamin Mark. Ja, das ist klar. Und das sagt er ja auch immer wieder. Ja, ich weiß, dass ich nicht Benjamin Mark bin.
Aber hat auch keinen guten Draht zu Bernd Begemann und kriegt ihn nicht richtig eingefangen oder geht auf seine Scherze ein. Irgendwie Bernd Begemann dreht los, macht irgendwas, dreht komplett ab und der kommt irgendwie so mit so einem trockenen Filmanalyse-Unsinn um die Ecke. So, Alter, geh halt drauf ein. Also, er möchte nur seine Bitte. Themen loswerden. Er möchte nur das sagen und sich darauf ein. Das ist mir echt zu viel. Kann
man die Kurve kriegt.
Ja, das Benjamin Mark war da irgendwie nicht gesehen.
Eben, war da irgendwie organischer, in dem wir den Podcast, also er war der geborene Podcaster. Und deswegen war es so schlimm, dass er irgendwann weggegangen ist. Aber Bob, möchtest du noch was zum Inhalt?
Schick ihm doch eine Einladung, ob er nicht mal bei uns in die Sendung kommen will. So eine. Einfach mal.
Nee, wenn du den Podcast gehört hast, dann weißt du, dass er eh schon zu viel Stress hat und nicht Nein sagen kann. Und deshalb in den harten Burnout offensichtlich gelaufen ist, der sich dann zu einer waschechten Volldepression ausgeweitet hat. Ja, bis hin zu Suizidgedanken. Ja, der genau, wahrscheinlich kein Burnout war. Aber also ich wollte eigentlich nur zwei Sachen dazu sagen. Im Wesentlichen, also ich fand es ganz toll, mal wieder Benjamin Marks Stimme zu hören und diese in Teil natürlich traurige Geschichte von dem Schicksal, das ihn da ereilt hat, zu hören, aber dann eben auch die ein bisschen mutmachende Geschichte, dass er das ja für sich, auch wenn es da, er sagt dann irgendwie an einer Stelle so einen Satz wie, ja, ich war schon öfter in der Klinik und jetzt gerade bin ich vor 5 Tagen raus aus der psychiatrischen Klinik. Mhm. Also offensichtlich ist das ein ongoing battle und so wird erklärt, dass der Professor auch in den anderen Folgen immer wieder, dass Leute, dass Depression zwar in dem Sinne heilbar ist, dass man sozusagen diese depressive Phase beenden kann durch Behandlung, aber dass Leute in der Regel dafür eine Veranlagung haben und dass das dann wiederkommt. Und dass man nur lernen kann, es sozusagen sehr, sehr früh zu erkennen und gleich im Keim zu ersticken. Oder dann halt wieder mit Behandlung und Medizin und so weiter die Leute da wieder rausholen kann. Die gute Nachricht ist, man kann sie da rausholen, aber die schlechte Nachricht ist halt, es kann wiederkommen und offensichtlich steckt Benjamin Mark in so einem Auf und Ab. Aber ich fand es total toll. Erstmal war das völlig überraschend. Ich habe in meiner Podcast-Liste weitergehört und plötzlich war diese Folge da und ich klicke die so an und habe gar nicht so richtig gelesen und denke mir, die Stimme kenne ich doch, Handy rausgeholt, geguckt, was ist das für eine Folge, was höre ich da gerade? Und dann so, ach ja. Und ja, zum einen das und zum anderen eine Empfehlung für Leute, die vielleicht irgendwie mit Depressionen irgendwelche Kontaktpunkte haben in der Familie oder sonst wie und sich darüber informieren wollen. NDR Info, raus aus der Depression. Zum einen auch für Harald Schmidt Fans, also natürlich muss man jetzt nicht den Podcast hören, nur weil man Harald Schmidt Fan ist. Das finde ich immer sehr süß am Anfang jeder Folge. Es gibt jetzt auch erst 5 oder 6 Folgen oder so. Das ist also noch ein relativ frisches Projekt, hat gerade erst angefangen. Entschuldigt sich Harald Schmidt quasi dafür, dass er, dieser Blödelbarde, so ein seriöses Thema moderiert. Das hat schon so einen vorauseilendes sich dafür entschuldigen, wer man eigentlich ist, dass er
der, ja, aber nimmt sich ja total zurück, also
total, und das macht er auch, glaube ich, voll absichtlich und entschuldigt sich schon immer im Vorhinein dafür, so nach dem Motto, sie denken wahrscheinlich, dieser Schmidt, was will der denn jetzt mit so einem ernsten Thema, ja, er ist halt der Schirmherr dieser Stiftung, wo ich mich ehrlich gesagt frage, weiß man da irgendwas nicht, also hat er wahrscheinlich irgendwie, also ist jetzt pure Spekulation, vielleicht irgendwie in der Familie irgendeinen Fall davon oder so, wieso wird man Schirmherr so einer Stiftung einfach so aus Gutmenschentum oder ich muss es ja auch nicht hinterfragen, ich meine, wenn er das machen will, good for him,
müsste,
good for
the world. Müsste man googeln, findet Google bestimmt irgendwelche Antworten zu, oder?
Ja, keine Ahnung, ich glaube, er ist eine relativ private Person, die das im Zweifel auch nicht öffentlich macht. Jedenfalls, also, er ist schon seit über 10 Jahren Schirmherr dieser Stiftung und moderiert da wohl offensichtlich in dem Rahmen Veranstaltungen und jetzt auch diesen Podcast. Und macht das auch sehr, sehr ernst. Also es kriegt keinen so einen Harald-Schmidt-Show-Late-Night, nee, irgendwas Anstrich.
Gar nicht.
Aber er ist halt er kann gut interviewen, er kann gut Fragen stellen, er ist halt sympathisch und das gibt der Sendung sowas Offizielles und ja, dann hast du noch den Herrn Professor.
Ja, und also
von der Uni Frankfurt.
Und Benjamin Mark, also es ist wirklich, ja, obwohl ist eben ein wahnsinnig ernstes Thema, wahnsinnig persönliches Thema ist. Aber das hat er ja damals im Ohrensessel auch schon geschafft, dass er eben sein persönliches, deswegen fand ich es jetzt auch so toll, dass Friederike mit dabei war, weil die kannte man ja schon so als, das war ja schon damals im Ohrensessel, hat er immer über sie gesprochen, dass er mit ihr irgendwas geschaut hat oder dass sie irgendwas gesagt hat oder keine Ahnung, sie mit ihm irgendwie, also das ist ja ein Name, eine Figur, die uns bekannt ist irgendwie, aber die wir noch nie gehört hatten. Und jetzt hört man sie plötzlich. Das fand ich auch so irgendwie berührend. Und überhaupt die Folge fand ich unheimlich. Ich habe mehrmals geweint in der Folge. Also wenn er da erzählt, sein Verhältnis zu seinen Kindern während der Depression und so. Also total heftig. Also hat mich wahnsinnig angegriffen. Obwohl es nur, ich glaube, 20 Minuten oder so nicht mal ist oder so. Aber unheimlich intensives Interview. Also ganz toll. Aber
genau, ja, und auch der die ist anderen halt auch Folgen.
Podcaster, ja? Das ist, der gehört
auch in die anderen Format. Folgen der, die anderen Folgen dieser Sendung, die ist immer genauso gleich aufgebaut. Also am Anfang gibt es dieses Interview mit den Betroffenen und dann der Professor, der es einordnet. Und die Betroffenen vorne sind immer gut ausgewählt. Die Interviews sind auf den Punkt. Ich meine, wahrscheinlich wird da auch viel weggeschnitten und so, dass das irgendwie das Pacing hat und so. Aber da merkt man halt auch, dass da Medienproduktion beim NDR nicht ganz bei Null anfangen muss. Ist schon gut gemacht.
Ja, und der Professor ordnet dann zum Teil ja auch so ein, so ganz ohne Scheu, so, ja, das deutet er wahrscheinlich falsch, sagt er dann so über den Mark, gell? Zu irgendwas, ich glaube zu Burnout oder sowas, oder ich weiß nicht, zu irgendwas, ja, hat er gesagt, ja, das haben die so und so genannt, ja, das ist wahrscheinlich nicht ganz richtig eingeordnet, aber gut. Und dann sagt er halt, was halt da Stand der Forschung ist oder so, ist tatsächlich ziemlich gut gemacht. Also
ja, der ist auch aus dieser Stiftung Deutsche Depressionshilfe, der ist da der Vorsitzende. Ja, genau. Und das ist auch ein Thema,
was er aber knallhart, also ist echt gut.
Ja, also das ist auch wirklich gut, auch in den anderen Folgen schon öfter, also er wiederholt sich da sehr oft, weil sich natürlich auch die Geschichten gleichen, die Leute erzählen. Die Sendung versucht immer so einzelne Themen zu beleuchten. Die Folge davor zum Beispiel ging um Suizidgedanken. Und andere Folgen haben halt andere Themenschwerpunkte. Und ich finde es auch gut gemacht, dass sie die betroffenen Interviews, dass Harald Schmidt die halt führt und dann der Professor sich da nicht einmischt. Und wenn der Professor dann seine Analyse sozusagen hinten drauf setzt, ist der Betroffene nicht mehr dabei. Also das gibt nicht so ein Ja, ich aber und Ja, aber Medizin sagt, sondern dass du hörst das eine ungefiltert und unwidersprochen und danach hörst du das andere ungefiltert und unwidersprochen und dann kannst du dir als Zuhörer deinen Reim darauf machen und die fangen nicht irgendwie eine sinnlose Diskussion an, die keinen weiterbringt. Finde ich gut. Also finde ich gut gemacht vom Konzept her.
Ja, finde ich auch.
Sehr empfehlenswerter Podcast.
Ja, absolut.
Ja. Ich habe ihn auch schon länger auf der Liste, aber bin noch nicht so weit. Vielleicht muss ich ihn mal nach oben ziehen, aber dann komme ich zu anderen Folgen nicht. Es ist mit diesem Podcast hören. Ohne Fahrweg zur Arbeit oder Stunden in der Werkstatt kommt man zu nichts.
Ja, ist wirklich wahr. Schrecklich.
Ja. Aber wir haben für die kommende Woche noch eine Aufgabe. Was schauen wir denn? Ich glaube, Christoph, du bist dran, oder?
Oha.
Nicht vorbereitet, doch.
Doch, natürlich vorbereitet. Ich weiß nur nicht, wie es heißt, weil der Titel so blöd ist und so unpassend und so, ah.
Ich mache schon mal einen IMDb-Tab auf und bereite mich vor, es zu tippen.
Welche?
Netflix. Und der geht erst am Freitag los, soweit ich weiß. Und der heißt The Last Mercenary, was ein totaler Quatsch ist, weil es ein französischer Film ist. Also er müsste eigentlich heißen, oder er heißt eigentlich Le Dernier Mercenaire. Und Gott, auf Deutsch Der letzte Söldner. Und ist mit Jean-Claude Van Damme, weil ich war jetzt begeistert von der Jean-Claude Van Damme-Serie, Action-Comedy-Blödsinn-Serie. Und ich hoffe, dass es einfach so ähnlich wird. Dass es auch so ein bisschen augenzwinkernd sich selbst nicht ernst nimmt. Und ich bin gespannt. Und er läuft am Freitag los.
Also es macht ein bisschen den Eindruck, weil auf dem Cover, gell, steht oben drüber The Daddy of All Secret Agents.
Ja, und auch der Trailer ist so, geht in die Richtung, finde ich. Das war auch mit albernen Bärten und aber viel Action. Ist schon ein Actionfilm, so ein Comedy-Actionfilm, glaube ich. Mal gucken.
Ja, und auf dem Cover auch dieser unvermeidliche Jean-Claude Van Damme High-Kick Spagat-Stand, wo ein Fuß da so irgendwie 2 Meter in der Luft hat.
Ja. Ach so, der. Ey, ist doch noch schon ein anderes alt, Bild. Ne?
Oder? Also, wie,
ja, der ist alt wie Stallone und Schwarzenegger.
1960 also, geboren, das heißt jetzt 60 Jahre
alt. Ja, wie gesagt, schon krass. Ja, dann gucken wir mal.
Schauen wir mal.
Was der so bringt. Der Vorteil, dass der am Freitag losläuft, ist, dass ich ihn nicht ganz so früh schauen kann, wie ich so die letzten Filme geschaut habe. Also ich hatte letzten Wochen immer das Problem. Ich habe auch übrigens bei dem Film, den wir heute besprochen haben, Major Krom, habe ich noch eine Notiz, die habe ich vorher nicht vorgelesen, weil ich nicht wusste, was sich dahinter versteckt. Und zwar, ich habe geschrieben Post-Credit-Scene. Könnt ihr euch an die Post-Credit-Scene erinnern? Sie muss irgendwie toll gewesen sein. Ich habe dummerweise nicht aufgeschrieben, was in der Post-Credit-Scene vorkommt.
Ja, ich erinnere mich, dass ich sie gesehen habe, aber...
Was? Vielleicht habe ich einfach nur geschrieben, dass eine vorkommt, wie in Marvel-Filmen, um praktisch auch zu zeigen, dass da noch mehr Filme kommen. Wollte ich das damit schreiben. Das. Keine Ahnung. I don't know. Naja, nächste Woche Der letzte Söldner. Mal schauen, wie das so wird. Haben wir noch was?
Ich bin gespannt. Ich
glaube nicht, oder?
Ich glaube, wir haben keine Themen. Nö. Ist auch Mitternacht gerade.
Ja, und 2 Stunden, genau. 0000. 2 Stunden 23 habe ich auf der Uhr. Also wir werden bei über 2 Stunden landen, wo wir in letzter Zeit ja meistens landen.
Ja und in der halben Stunde geht die Olympia-Berichterstattung wieder los. Ist halt schon die Nacht wieder zu Ende.
Was war der
jetzt erzählen,
Bob?
Ja, erzähl mal. Soll ich jetzt erzählen? Also wer sie nicht hören will, jetzt rausskippen, es kommt nichts mehr, die Sendung ist danach zu Ende.
Spoilert die zu hart, oder was?
Nee, eigentlich nicht, aber also der Bösewicht, der Pestdoktor gewesen ist, wir müssen jetzt nicht verraten, wer es war, ist da in so einem Mental Hospital.
Arkham Asylum.
Arkham Asylum-artig, genau. Und der Doktor geht dann da irgendwie hin und man sieht dann den Pestdoktor da sitzen und dann kommt eine seiner die zweite Figur, sage ich jetzt mal, um es nicht zu hart zu spoilern für die Leute, die
noch nicht abgeschaltet haben, richtig.
Kommt da so raus in schwarz mit entsprechenden Extensions. Du weißt jetzt, was ich meine. Und das ist natürlich schon irgendwie ein Hint darauf, dass the Pest Doctor Returns noch kommen könnte.
Ja. Stimmt.
Er sagt ja irgendwie sowas, wir werden einen Weg herausfinden oder sowas und dann, ja. Wenn er das tut, dann gibt es einen zweiten Teil.
Ja, und da kommt doch auch noch ein Schwenk in ein anderes Land, oder? Oder war das Land? Eine zweite Post-Credit-Scene? Ich glaube, da kommt noch ein Schwenk in ein anderes Land.
Ja, ich meine auch, es gibt 2 Post-Credit-Scenes.
Ja,
meine
ich auch.
Eine so in der Mitte und eine dann ganz, ganz am Ende.
Genau, da kommt nämlich noch ein Schwenk in ein anderes Land, was auch nochmal wow ist.
Ja, war echt, also das ist mir auch so. Das ist schön.
Ja.
Ja. Also, wenn ihr Olympische Spiele guckt,
guckt den Scheiß.
In einer halben Stunde, für euch beide jetzt, fängt Golf an. Erste Runde Männer.
Oh, Golf. Endlich.
Endlich Golf.
Ich habe 300 Kilokalorien Wodka-Intus. Ich bin direkt in der Stimmung für Golf, glaube ich.
Haben Sie noch Sex oder spielen Sie schon Golf? Dann schauen wir das jetzt vielleicht oder auch nicht. Die Hörer und Hörerinnen dürfen vielleicht auf sneakpot.de gehen und in die Kommentare schreiben, was ihr schon für irrgeleitete Mails bekommen habt oder wie ihr die Filme fandet, ob ihr euch auf den zweiten Teil von Major Grom freut oder ob ihr bei Once Upon a Time in Hollywood eher auf Team Robert, Team Christoph oder Team Claudia seid. was die Olympischen Spiele noch für, ja.
Wenn ihr meine wunderschönen Badeschlappen sehen wollt, dann müsst ihr auf unseren Instagram-Account gehen.
Genau, auch das, Sneakpot heißen wir dort auf Instagram. Und vielleicht kann man sich auch auf Seek mit Christoph anfreunden und um die Wette Tiere fangen oder so.
das habe ich auch gar nicht gemacht. Das geht aber bestimmt auch irgendwie. Ja.
Das geht bestimmt auch irgendwie. Du kannst ja dein Username dann auch irgendwo in den Artikel schreiben. Genau, das alles könnt ihr machen. Da habt ihr genug zu tun bis zur nächsten Woche. Und bis dahin sagen wir dann danke fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.